Neuner in Serie. Der erste Kegel-Podcast mit Sebastian Ruska.
Lothar Müllers Einfluss auf unseren Sport war und ist enorm. Deswegen stand er natürlich auch auf meiner Wunschliste mit den zahlreichen Gesprächspartnerinnen und Partnern. Und am 7. Dezember 2025 bin ich mit einer großen Ladung Technik zu ihm nach Zerbst gefahren. Wir haben uns auf der Kegelbahn getroffen. Und es ist eine sehr lange Episode entstanden. Eine Episode, die über Leidenschaft geht, über unermüdliche Arbeit im Hintergrund und um Erfolg. Lothar Müller ist ein Mensch, der als talentierter DDR-Sportler begonnen hat, dessen größter Traum zerplatzt ist, der den SKV Rot-Weiß Zerbst in die nationale und internationale Spitze geführt hat und der jetzt auch als DKPC-Präsident den Sport neu denken möchte. Ich habe mich sehr gefreut, dass Lothar zugesagt hat und dabei war, auch wenn wir am Ende sehr, sehr lange gesprochen haben. Wir haben auch, und das möchte ich vorneweg nochmal ganz kurz einordnen, über Uli Hoeneß. Wir haben auch über andere prominente Persönlichkeiten gesprochen, aber als Uli Hoeneß Thema war, habe ich eine Faxnummer erwähnt und eine ominöse, unterdrückte Nummer. Es ist tatsächlich so, dass Uli Hoeneß keine E-Mail-Adresse besitzt. Deswegen kann man ihm nicht einfach eine Mail schreiben, sondern das Mittel der Wahl ist oft das Fax. Dann entscheidet er am Tegernsee, ob und wann er mit unterdrückter Nummer zurückruft. Lothar hat aber allerdings einen anderen Weg gewählt, wovon erzählt er uns im Podcast. Wir haben diese Episode aufwendiger produziert, also schaut auf jeden Fall bei YouTube rein. Ich wünsche euch viel Spaß dabei.
Unser Leben besteht aus Entscheidungen. Es gibt die, die wir treffen müssen und die, die wir treffen können. Ich konnte die Entscheidung treffen, wo wir diese Episode aufnehmen. Ich musste aber die Entscheidung treffen, welche Fragen ich stelle. Denn ich spreche heute mit Lothar Müller. Danke, Lothar, dass wir heute hier sein dürfen auf deiner Kegelbahn. Und wir sprechen mit jemandem, der mutmaßlich viele Entscheidungen treffen musste und auch viele richtige Entscheidungen getroffen haben. Wir sprechen über seine Karriere als Spieler. Wir sprechen natürlich über die Zeit als Präsident der Rot-Weißen und als DKPC-Präsident. Lothar, vielen Dank nochmal, dass wir heute hier sein dürfen, dass du uns die Zeit schenkst.
Also erstmal herzlich willkommen hier im Stadtwerke Kegelsportcenter und ich denke schon, dass das eine angenehme Unterhaltung werden wird.
Wir sitzen auf deiner Kegelbahn. Hast du hier ein Lieblingsort?
Also ich würde jetzt nicht sagen, meiner Kegelbahn. Das ist unsere Kegelbahn und wir haben die als Verein gemeinsam in diesen Zustand versetzt, wie sie jetzt ist. Und natürlich bin ich sehr viel hier und eigentlich täglich. Aber das muss man auch, weil die Kapazität dieser Bahn ist ja eigentlich auch mehr oder weniger beschränkt. Und aufgrund der vielen Mitglieder, die wir haben. Und ist ja Eigentum. Die Kegelbahn ist Eigentum des Vereins. Und das macht schon ein bisschen Arbeit.
Und dein Lieblingsort hier?
Mein Lieblingsort ist ganz klar der VIP-Raum, weil man dort in Ruhe das Spiel genießen kann und auch bestimmte Gespräche führen kann mit Förderern, mit Gästen.
Aus Blau wurde Rot, aus Funk wurde Pauli. Warum habt ihr diese Entscheidung getroffen?
Also die damalige, wir müssen schon mal ein bisschen weiter anfangen mit der Kegelbahn. Die Kegelbahn an sich ist ja jetzt etwa 60 Jahre alt. Und wo die Wendezeit kam, stürzte mehr oder weniger das ganze System ab. Also die Kegelbahn war ja Eigentum der Stadt, der Kommune. Und wir mussten halt Entscheidungen treffen. Wir haben dann uns dazu entschieden, gemeinsam mit der Stadt erstmal die Bahn hier wieder spielfähig zu machen. Und das war genau 1991. Und das war Funk. Das war damals in Cottbus. Die hatten dort eine Niederlassung. Das war damals die Automation Cottbus. Und die haben die ersten Bahnen hier gebaut. Und das war schon mal Wahnsinn, also was wir damals erlebt hatten zu DDR-Zeiten. Und dann haben wir die Kegelbahn an sich, standen wir wieder vor der Entscheidung, aufgrund der ganzen kommunalen, finanziellen Seiten, was machen wir denn jetzt? Lassen wir das in kommunaler Hand oder gehen wir davon aus, dass hier irgendwann mal ein Investor kommt und die Kegelbahn übernimmt? Und das wollten wir nicht. Und da haben wir halt die Gespräche geführt und haben dann mehr oder weniger das mit der Stadt geregelt, dass wir die Betriebsführung übernahmen. Und nach der Betriebsführung, wir waren ja in einer Abteilung eines riesengroßen Vereins eigentlich. Und da haben wir gesagt, das können wir vielleicht besser. Und so kam die Idee der Vereinsgründung erstmal. Und wenn du eine Idee hast, brauchst du natürlich Förderer, die sich das erstmal anhören. Und wir hatten welche, die zugehört haben. Und ich muss dazu sagen, das waren sehr positive Gespräche. Und wenn man überlegt, was diese Leute uns angeboten haben, was sie für Infrastruktur schaffen wollten, da sage ich, dann hätten wir hier ein kleines Kegelstadion gehabt. Man wollte also eine komplett neue Sporthalle errichten mit einer Zweifelderhalle für Tischtennis und eine Sechsbahnenanlage. Mhm. Das wäre natürlich der Traum schlechthin gewesen. Und wir können das nachher mal, ich habe ein paar Bilder mit, ein paar Zeichnungen, wir können das hier mal angucken. Gerne. Das wäre also eine Einzigartigkeit gewesen. Ja. Aber nachdem die Baugenehmigung erteilt wurde, hat plötzlich der Investor zurückgezogen. Hm. Ja, dann standen wir da und hatten diese Halle hier. Ja. Und diese Halle war, ja, die war eigentlich in Ordnung, aber für das, was wir wollten, für das, was wir uns eigentlich als Perspektive auferlegt haben, da musste man was tun. Mhm. Und so kam die Geschichte, erstmal Infrastruktur verändern. Die Infrastruktur heißt, du musst die Kegelbahn in Eigentum haben. Das haben wir dann hingekriegt. Die Stadt hat uns das Gebäude, ich sage es mal, geschenkt. Aber der Grund und Boden mussten wir käuflich erwerben. Und das haben wir dann getan. Und so haben wir sukzessive die Kegelbahn modernisiert. Und die Modernisierung mündete dann von einer Fünfbahnenanlage. Wir haben also tatsächlich überlegt, ob man in diese Halle eine Sechsbahnanlage reinbekommt. Es hätte möglicherweise gepasst, aber aufgrund der jetzigen technischen Gegebenheiten möglicherweise einen halben Meter so klein gewesen, also aufgrund der ganzen Vorgaben. Und da haben wir uns entschieden, so eine Vierbahnanlage, und das war Funk. Und das war natürlich dann die Platte. Das war dann der nächste Schritt. Vorher war es ja Kunststoff. Und das war dann natürlich auch entsprechend mit den Ergebnissen. Man hat also hier dann die entsprechendes Equipment, diese Kegel, die wir hatten ja dann dünne Kegel, dicke Kegel, ohne Kugel, mit Kugel, und das hat natürlich dann schon gewaltigen Schub gegeben. Und wir haben natürlich mit dem Aufstieg in die erste Bundesliga natürlich da etwas erreicht, was wir natürlich auch fortschreiben wollten. Ja.
Und jetzt Rot statt Blau. Ich vermute einfach, es war der Sprung nach vorne auch, dass ihr sagt, technisch auch mal wieder ein Update reinzukriegen. Und vor allem halt, Pauli hat ja doch sehr viele Weltmeisterschaftsbahnen gestellt, auch da den Weltstandard zu erreichen. Nicht nur anhand der Spieler mit Spielermaterial, sondern auch die Kegelbahn, oder?
Als ich nochmal diese ganze Infrastruktur verändern wollte oder musste, wir haben also tatsächlich 2003, wo wir die Bahn gekauft haben, nochmal gewaltig angebaut. Also das war natürlich auch eine schwere Aufgabe, wo wir Kredite aufgenommen haben. Und wir haben die Infrastruktur also richtig gut entwickelt. Und hier kam es dazu, dass wir gesagt haben, jetzt müssen wir nochmal energetisch was tun. Weil wir konnten nicht ahnen, was eigentlich auf uns zuläuft. Das wissen wir alle, was jetzt mit dem Ukraine-Krieg ist oder was die gesellschaftlichen Geschichten angeht. Wir können vom Glück reden, dass wir tatsächlich 2021 die komplette Halle energetisch saniert haben. Gedämmt, neue Heizung, Licht und natürlich auch die Technik verändert. Und wir hatten dann aufgrund der Erfahrung mit Pauli, aufgrund der Weltmeisterschaften, waren wir von dem System halt auch überzeugt. Und dann haben wir halt die Fronten gewechselt. Mit Funk hat es auch selbst immer gut geklappt, also auch mit dem Personal, die, wenn Reparaturen anstanden, also da gab es nichts eigentlich zu beanstanden. Aber es war Zeit, nach 15, 16 Jahren tatsächlich nochmal eine Veränderung zu machen, weil ich bin jetzt der Meinung, wir haben jetzt gute 20 Jahre erstmal der Richtung vorgegeben.
Ja. Wen lasst ihr denn drauf auf die Bahn eigentlich?
Die Bahn ist, also zu früheren Zeiten, als wir die Bahn tatsächlich auch noch vermietet hatten mit Freizeitgruppen, das machen wir jetzt nicht mehr, weil wir hatten die Erfahrung gemacht, dass hin und wieder auch die Freizeitgruppen mit dieser Bahn nicht so umgehen, wie es sich gehört. Und aufgrund der Infrastruktur, sage ich immer wieder, und aufgrund der Mannschaften, die wir haben, ist die Kapazität beschränkt. Und wir haben also Montag, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag totalen Trainingsbetrieb. Freitag wird die Bahnpflege vorgenommen und Sonntag, Sonntag sind die Wettkämpfe. Also wir haben von Kindern und Jugendlichen über eine dritte Mannschaft, Frauen und zwei Männermannschaften, drei Männermannschaften, eigentlich komplett die Halle dicht. Ja, und das würde mit einer zusätzlichen Vermietung nicht passen. Und vor allem, wenn mal irgendwie tatsächlich eine Reparatur anstände, müsstest du schnell reagieren. Mit dieser Anlage, früher konnte ich das alles selber machen, sage ich mal. Also jetzt geht da eigentlich gar nichts mehr. Das ist wie heute beim Auto. Ja. Früher hat man den Trabant und heute haben wir eine Technik, die du ja nicht mehr beherrschst. Ja. Aber bis jetzt, toi, 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 hat das System vernünftig funktioniert.
Das ist schön. Wir sind beim Thema Arbeit angekommen. Wenn du dich umschaust, siehst du Arbeit oder kannst du es auch genießen?
Also zwischenzeitlich genieße ich das, weil du brauchst, um das System hier zu errichten, brauchst du 10, 15 Jahre, um erstmal die Netzwerke zu gestalten. Und wenn einmal alles in Schwung ist, dann musst du natürlich zusehen, dass du deine Vereinsmitglieder auch entsprechend stimulierst, dass die hier mit Hand anlegen. Und da gibt es einige, die tatsächlich viel tun. Und du brauchst natürlich immer jemanden, der die anschubt. Also das ist natürlich so. Und wir haben das hier vernünftig im Griff. Und ich glaube auch, dass die Mannschaften, die hierher kommen, alle, die hierher kommen, gerne hierher kommen, weil auch das Ergebnis siehst du dann auch im Trefferbild. Und ich sage jetzt mal, das beruhigt mich schon insgesamt sehr gut, weil ich meine, das ist jetzt über Jahre erstmal gesichert.
Arbeit, du bist unermüdlich im Einsatz für deinen SKV. Du hast vorhin gesagt, du bist fast täglich hier. Wir wissen es, glaube ich, alle, dass du auch entsprechend Pensionär bist, dass du das auch stemmen kannst. Zusätzlich bist du auch noch DKBC-Präsident. Warum?
Also, dass ich zusätzlich DKBC-Präsident geworden bin, das wollte ich nie. Und das war eine Tatsache. 2019, das war so ein Wendepunkt. 2019 zur Klassik-Konferenz wurde der langjährige Präsident Jürgen Franke in seinem Amt nicht bestätigt. Und da habe ich persönlich gemerkt, da ist irgendwas nicht richtig. Und diese Klassik-Konferenz, die werde ich auch mein Lebtag nicht vergessen. Man hat tatsächlich plötzlich keinen Plan gehabt. Also man wollte zwar den Jürgen Franke nicht in seinem Amt bestätigen, aber er hat keinen Nachfolger gehabt. Und die Delegierten, die das auch so sahen, die hatten selbst keinen Plan. Und plötzlich hat dann nach einer Pause der Franz Schumacher gesagt, okay, ich kandidiere. Und dann hat man wenigstens erstmal einen Präsidenten. Und was das Positive war, ich habe dann den Michael Hofmann dazu überreden können, dass er Vizepräsident wird, weil der Posten oder die Funktion war ja auch noch vakant. Und da sage ich, das hat genau ein Jahr funktioniert. Und dann kamen Probleme. Probleme kamen, weil Michael Hofmann zeitlich nicht mehr konnte, was sehr bedauerlich war. Und die Geschichte Franz Schumacher kränkelte immer mehr. Und es gab Rechtsstreitigkeiten. Einmal gab es mit der Bahnabnahme in Wolfsburg das Theater. Und dann stürmten wir auf Corona zu. Und ich war ja Mitglied einer Arbeitsgruppe, und wo wir den sogenannten Drei-Stufen-Plan entwickelt haben. Und wo wir dachten, das war eine gute Entscheidung, um, falls es denn wirklich dazu käme, die Saison abzubrechen. Und das kam dann ja dann auch. Und da gab es natürlich dann unterschiedliche Meinungen im Präsidium, weil das Präsidium musste ja die Entscheidung mittreffen. Und dann kam wieder, dann haben wir natürlich die Saison abbrechen müssen. 17., 18. Spieltag wurde nicht mehr gespielt. Zerbst war schon Beispiel deutscher Meister, wir waren schon deutscher Meister. Und aber es gab eben noch Abstieg, also der Abstieg musste noch geklärt werden. Und teilweise auch der Aufstieg, also das war alles sehr knapp. Aber man hat sich innerhalb des Präsidiums dann nicht so verstanden, wie es hätte sein sollen. Mhm. Und dann reifte eigentlich ein Plan, weil die Landesverbände, ich habe also der große Landesverband Bayern, auch Sachsen, wir mussten etwas verändern, wir mussten eine neue Struktur aufbauen. Und das kam tatsächlich mit einer außerordentlichen Klassik-Konferenz. Der DGBC war ja teilweise, wir hatten ja Angst, nicht handlungsfähig zu sein, weil durch die Rücktritte, die dann immer mehr kam, wollte der DKB schon eingreifen. Und, aber das hat sich dann entschärft. Aber wir mussten halt eine außerordentliche Klassik-Konferenz machen und man bat mich anzutreten. Naja, das hat natürlich zur Folge gehabt, dass ich erstmal meine Frau überzeugen musste. Und ich sage jetzt, am Ende wurde ich gewählt, ja. Aber es lag auch viel Arbeit vor uns, viel, viel Arbeit. Zumal das kam ja noch dazu, der Konkurrenzverband, will ich ihn jetzt mal bezeichnen, die DCU, hat immer wieder versucht, unter dem Mantel des DGBs zu kommen. Und das hat natürlich viele Landesverbände gesagt, so nicht. Was die uns angetan haben, das funktioniert so nicht. Viel schlimmer ist gewesen, dass der DKB hinter dem Rücken der Verbände, der Landesverbände, Gespräche geführt hat. Aber ich wurde gerade noch rechtzeitig gewählt, um dieses Drama zu verhindern.
Es war mutmaßlich ein Ziel. Hattest du weitere Ziele mit Start in deiner Amtszeit oder war die Agenda gesetzt, weil ihr weil ja, wie du sagst, ja auch Arbeit vor euch hatte. Das. Es war offensichtlich schon klar, was in deiner Amtszeit alles passieren soll.
Es war klar, was wir erreichen müssen. Es war klar, dass wir eine klare Struktur aufbauen, Verantwortlichkeiten. Und wir haben genau 3 Tage nach der außerordentlichen Klassikkonferenz, war eine Online-Konferenz, haben wir eine Präsidiumssitzung gehabt. Dort wurde Anke Schuster kooptiert, der Werner Kiesling kooptiert, der Nils Deichner kooptiert, dass wir handlungsfähig waren. Wir hatten einen Strukturplan aufgestellt, Verantwortlichkeiten, Organisation, Sport, Verwaltung. Also das war klar dann formuliert und wir haben das in der ersten Präsidiumssitzung auch so beschlossen, dass wir das so machen wollen und zur ordentlichen Klassikkonferenz, das war dann im September, ja noch unter Corona-ähnlichen Bedingungen, haben wir das den Mitgliedern, also den Landesverbänden vorgestellt und man hat das für gut befunden. Und ich sage immer wieder, wir haben nur gemeinsam konnten wir das lösen. Also wenn du redest miteinander, du löst die Probleme gemeinsam und das hat Corona gezeigt, wie schwer das ist. Und da sage ich immer wieder, wenn das nicht gewesen wäre, ich weiß nicht, was mit dem Verband passiert wäre. Und da muss ich sagen, da ist ein Dank an das gesamte Präsidium. Und das Präsidium besteht ja heute noch so, bis auf eine Person. Aber das hat nichts mit der Zusammenarbeit zu tun. Ja. Das hat einfach mit dem, ich sag mal, mit dem Befolgen von Hinweisen zu tun. Ja. Aber an sich bin ich der Meinung, dass wir das System schon mal in die richtige Richtung gegeben haben. Zumal zur gleichen Zeit ja auch noch bei der NBC einiges durcheinander geriet.
Da kommen wir auch noch mal drauf zu sprechen. Es klingt für mich gerade nach ganz wenig Sport und ganz viel Politik. Fühlst du dich da überhaupt wohl?
Das ist Sportpolitik. Das ist einfach, das sind ja Glaubenskriege gewesen, die da abliefen. Und ich bin ja nur noch so ein bisschen so ein Zeitzeuge, als wir 2001, 2002, als das Thema 120 Wochhof kam, als der deutsche Kegelbund suspendiert wurde, wo wir permanent nicht wussten, fahren wir zur WM, fahren wir nicht zur WM. Ich habe ja als Herbst miterlebt, dass wir 2005, also alle durften nicht an den Europapokalen oder Weltpokalen oder Champions League teilnehmen. Wir waren gesperrt. Und erst durch eine gemeinsame Aktion, das ist wieder so ein Punkt, wo ich sage, gemeinsam. Ich habe das damals sehr bedauert, dass Klaus Erni, ich war ja mit Klaus Erni, wir haben ja gemeinsam in Wien diesen Vergleich ausgehandelt mit Hans-Peter Finkner und den Rechtsanwalt Karlberg aus Wien. Wir hatten nach dem Vergleich eigentlich alles, was wir wollten. Wir brauchten keine DCU oder keinen zweiten Verband. Aber diese Leute, die dann das Zepter übernahmen, die meinten, das machen wir als Deutsche anders. Mhm. Und das haben wir dann gemerkt. Und das war nicht schön.
Denn DKPC-Präsidentenamtszeit fällt jetzt auch in die Zeit, wo viele zurückkommen. Mit aus Zerbster Sicht leidvollen Erfahrungen gegen Eppelheim, aber diese Rückkehr, es wird wieder ein Verband, wie fühlt sich das für dich an?
Also Fakt ist erstmal, dass du wirst dich noch erinnern an die WM 2017 in Dettenheim. Als Harald Seitz in seiner Euphorie, Deutschland wurde Weltmeister, die Frauen ins Publikum riet, kommt wieder zurück. Ihr wisst doch, wie schön das ist. War ja klasse. Ja. Ja, aber das sind halt Sachen, die tatsächlich in der Euphorie rauskommen. Aber da war die DCU ja noch der Meinung, wir lösen das. Aber es gab ja schon ein totales Umdenken. Der Fleischer, der hat völlig die Seiten gewechselt, sage ich mal. Und das sind auch Menschen, wir haben jetzt bei der Champions League oder bei der WM, wir tauschen uns auch aus. Und er sagte, Lothar, natürlich war das ein Fehler. Mhm. Aber die Cleveren sind ja zweigleisig gefahren. Also, ja. Das war ja das Gute. Und die sind letztendlich auch froh, dass sie wieder im Boot sind, Mürfällen. Sandhausen wäre es ja fast wieder geworden, wenn das nicht mit dieser Thematik der Bahnmanipulation war. Aber sie sind da, Eppelheim. Natürlich ist die wunderschöne Bahn nicht mehr da, das ist traurig. Aber auch Blankstadt war wieder oder ist wieder da gewesen. Das ist doch erstmal wieder, dass Kegel Deutschland zusammengewachsen ist. Ja. Und das, was jetzt da noch, ich sage jetzt mal, so ein versprengter Haufen, die können sich ja ruhig deutscher Meister nennen, aber das ist, sollen sie machen und fertig ist das. Aber wir, denke ich mal, haben die Schularbeiten gemacht und letztendlich auch den ganzen Clubs auch eine Perspektive wieder geboten, weil auch die Jugend ist doch wieder da, weil es sind doch so viele Talente gar nicht mehr zur WM zu kommen. Und das ist jetzt vorbei und die haben uns doch gefehlt. Ja? Und ich denke mal, wir sind als Deutschland, also wenn ich sehe, was wir für eine Jugend haben, die U23, die U18, das sind schon richtige entwicklungsfähige Leute. Und dass wir jetzt das fünfte Mal Vize-Weltmeister wurden, da müssen wir auch noch dran arbeiten. Aber ich sage jetzt mal, das ist doch so schlecht auch nicht. Ja.
Nein, es ist definitiv nicht. Da muss man auch mal hinkommen. Und in 2 Jahren gibt es ja wieder die Möglichkeit. Jetzt erwischen wir mich auf dem falschen Fuß. Ich weiß nicht genau, wann wieder Wahlen sind.
Also es steht fest für mich, dass ich also 27, also im April ist eigentlich die Klassikkonferenz. Da bin ich definitiv nicht mehr Präsident des DGBC. Also ich wollte erst übergangsweise das machen. Dann hat es sich ja festgestellt, dass es eigentlich 2 Jahre noch sind. Und dann kam das Thema Neuwahlen. Und das waren ja dann 4 Jahre. Wir mussten ja das System aufgrund der Satzungsänderung vom DKB angleichen. Sage ich, das war dann wieder Gespräch zu Hause, Frau. Ich sage, aber dann ist aber gut. Ja, und ich muss sagen, das ist tatsächlich Sportpolitik. Und wenn du siehst, wie der Weltverband sich verändert hat. Und wir als Deutschland sind ja das mitgliedstärkste Nation. Und wir haben allerdings auch nur eine Stimme. Und auch im Weltverband muss sich einiges ändern im Spielbetrieb. Also das, was jetzt dort abgeht, das ist einfach zu viel. Das schaffen die Sportler so nicht mehr.
Du meinst die Menge an Wettbewerben?
Die Menge an Wettbewerben, ja.
Also mit Europameisterschaften.
Europameisterschaften da sind sie auf dem Irrweg und wir müssen, wenn wir medial werden wollen, und das erleben wir ja hier ständig mit dem Rundfunk und Fernsehen, wir hatten ARD, wir hatten ZDF schon hier, wir hatten das MDRs regelmäßig hier. Wir brauchen kurzweilige Bewerber, das ist so. Und dann haben wir auch die Chance, in den Medien zu erscheinen. Und da müssen wir hin. Ja? Und man muss auch über die Weltmeisterschaft nachdenken, in welcher Form die durchgeführt werden. Und diese zusätzliche Europameisterschaft, ja, mag sein, dass die anderen Nationen dafür Geld kriegen. Deutschland kriegt dafür nicht einen Cent. Deutschland kriegt nicht einen Cent für Europameisterschaften als Fördergeld.
Hast du eine Idee, wie die Weltmeisterschaft anders sein könnte, weil du es ansprichst?
Es gibt Ideen, aber das Schlimmere ist, dass die Leute ja einfach nicht mal zuhören wollen oder nicht können, weil aufgrund der Gegebenheiten, also wir sind jetzt 14, 16 Länder, ja, und du hast 8 Nationen, die Veränderung wollen, aber du musst auch an die anderen 8 denken, ob du jetzt an Dänemark denkst oder an Estland oder wo die nicht so mitgliedsstark sind. Aber die wollen sich natürlich auch mit den Besten messen. Aber der Aufwand, den du betreiben musst, um so eine WM zu spielen, der ist schon enorm und ist auch ein riesiger Kostenfaktor. Und da muss ein Umdenken her. Wir müssen einfach mal was probieren. Und die Europameisterschaft wäre die beste Gelegenheit gewesen, mal was zu probieren. Nee, wir machen jetzt auch noch eine Mannschafts-WM, EM. Das ist völlig, völlig planlos, sage ich mal. Und das ist nicht in Ordnung.
Also dann reduzieren und wahrscheinlich, wenn man jetzt sagt, reduzieren und Qualifikation einführen, damit dann die Menge an Mannschaften auf der Weltmeisterschaft reduziert ist? Oder
man kann die Idee machen, dass man Vierermannschaften hat, man kann eine A- oder B-WM spielen. Also die Ideen gibt es schon, aber sie dringen halt nicht durch. Ja. Und ich kann immer nur sagen, wenn wir nicht mal was probieren, dann wird es ja auch nichts. Ja. Wenn wir medial stark werden wollen, dann müssen wir auch mal über unseren Schatten springen. Wir haben Deutschland, wir hatten die Anträge bei der MBC-Konferenz, die waren alle 2 Jahre eine WM, also im Prinzip alle 4 ja. Jahre eine ja. WM und alle 2 Jahre eine EM, also immer ein Jahr Pause. Ja. Es ist nicht durchgekommen, also ja, weil die anderen Nationen halt anders gefördert werden. Ich habe da bei der letzten WM in Ungarn mit vielen gesprochen. Also wenn ich höre, was die an Zuwendung kriegen von ihrem deutschen, also wir als Deutschland kriegen Fördermittel vielleicht 15.000, 20.000 Euro, kommt drauf an. Die kriegen 180, ob das die Kroaten sind, die Slowenen sind oder die Serben. Die Serben haben ja noch ein Profisystem mit ihren, die tatsächlich nicht arbeiten, die 8 oder 10 besten Spieler dort. Ja. Müssen sie entscheiden. Aber Fakt ist, dass die Zuführungen in diesen Ländern deutlich mehr sind als in Deutschland. Und wir hatten ja früher mal die Sportförderung oder die Sporthilfe, wo der Spieler keinen Urlaub nehmen musste, wo der Arbeitgeber dann entschädigt wurde. Das sind 6-7 Tage Urlaub. Jetzt gucken wir hin, ein Spieler, der in einem Club spielt, der international noch spielt, wie wir jetzt, oder jetzt sage ich mal, Bamberg war das, oder ob das Rheindorf ist, die diese Champions League spielen, Nationalspieler, die brauchen 20 Tage teilweise Urlaub von 30, wenn sie denn haben. Ja? Das ist zu viel. Man muss den Spielern auch mal die Chance geben, zu regenerieren. Ja? Und das ist, wir kommen bei der MBC nicht durch. Obwohl es jetzt schon, jetzt sind wieder viele Deutsche am Werk. Ja, aber ich sage mal, man hat doch die beste Möglichkeit zu reden. Und wenn man nicht reden will, dann muss man es halt sein lassen. Mhm. Ja. Also anträgemäßig schaffen wir es nicht.
Mhm. Es sind Deutsche am Werk und du hast deinen Präsidenten auf der Trainerbank sitzen.
Ja, das ist eine Veränderung gewesen innerhalb des, also ich war ja 2021 in Berlin dabei, als unerwarteterweise das alte Präsidium der NBC nicht wiedergewählt wurde. Und dann kamen neue Leute ans Werk. Und die neuen Leute, die haben nichts anderes gemacht, die haben nichts verbessert, außer dass es jetzt Ungarn und Kroaten waren. Und das hat man dann in den Jahren gemerkt. Und der Martin Herold ist sicherlich ein aufstrebender Funktionär und wird mit Sicherheit versuchen, auch sportlich was zu verändern. Aber der muss natürlich seine Mitgliedsnationen zusammen haben. Und wenn du die Kroaten nicht im Boot hast oder die Serben nicht im Boot hast oder die Slowenen nicht im Boot hast, dann fehlen dir Stimmen, ja. Und natürlich die kleinen Nationen, ob das jetzt Estland ist, ich habe das jetzt beim Weltpokal gesehen in Bozen, Elva, die haben ja eine WM ausgerichtet, der Marco Abel, das sind, die brennen für den Kegelsport. Die sind dann mit ganz jungen Typen hingekommen. Früher hast du alte Leute da gesehen, aber da entwickelt sich was. Ja. Und aber man muss auch die Zeit sehen. Man muss einfach. Die ganze Welt verändert sich und wir müssen auch den Sport, unseren Sport verändern.
Vielleicht schaffen wir es irgendwann auch, dass die Schweiz mal wieder da ist. Aber das ist ein anderes Thema. Wie sieht denn deine Woche als DKBC-Präsident aus? Was hast du für Arbeit? Was wirst du, wie beschäftigst du dich regelmäßig mit dem DKBC?
Also, das ist ja nicht bloß der DKBC. Du bist ja als DKBC-Präsident bist ja auch noch im Präsidium des DKBs. Und im DKB sind ja die Disziplinverbände, ob das Bowle, Scherer, Bowling, Klassik. Wir haben ja mit dem DKB auch noch unsere Problemchen. Wir sind jetzt gerade dabei, die Mitgliederverwaltung umzustellen. Also ja, wir haben auch noch das Sportwinnerprogramm, das Spielberechtigungsprogramm. Das ist ja, das ist schon eine Wahnsinnsarbeit. Und vor allem kannst du, wenn das jetzt in Bayern funktioniert oder in Hessen funktioniert, das kannst du nicht auf den DKBC übertragen. Da musst du die Zugriffsrechte und also es ist Wahnsinn, was da an Kauderwelsch auf dich drauf zuläuft. Und jede Bundesliga-Mannschaft, Gott sei Dank, funktioniert der Bundesliga-Spielbetrieb. Wir haben ja jetzt ab 1. Januar angeblich die Spielerpässe nicht mehr. Mhm. Du musst ja die Spielberechtigung prüfen. Und das sind Themen, die da kreuz mir schon noch ein bisschen, weil wenn Mannschaften tatsächlich ohne Pässe anreisen, wir haben es ja als DKBC nochmal gesagt, also die Saison 25, 26 müssen wir, weil wir ja nicht wissen, was jetzt eigentlich auf der außerordentlichen Bundesversammlung nächste Woche, ob der Antrag jetzt wiederum durchgeht. Und wir müssen auf alles vorbereitet sein. Und das macht natürlich viel Arbeit. Das macht DKBC-Arbeit und auch Vereinsarbeit, weil du musst ja zusehen, dass du deine Bundesliga-Mannschaft da drinnen hast. Die Spieler müssen alle vorhanden sein. Und wer plötzlich am 1. Januar nicht mehr dabei ist, der kann nicht spielen. Weil die Landesverbände haben die Zugriffe, die Anti-Doping-ID, die Passbilder, das muss ja alles, der digitale Pass muss ja da sein. Das ist Wahnsinn, was da an Aufwand eigentlich folgt. Hätte eigentlich so nicht sein müssen, aber es ist so.
Es ist wie bei vielen, wenn es verändert werden soll, beziehungsweise es klingt für mich auch nach Bürokratie, die da geordnet wird, was einfach strukturell auch an Organisation tätig ist. Verstehe ich es richtig, dass du dann eher Projektarbeiten machst, statt routinemäßig, also ihr werdet mit Sicherheit Präsidiumssitzungen haben, das ist klar, aber es geht auch viel um Projekte, wo du sagst, okay, das müssen wir anpacken und dann gibt es eine kleine Arbeitsgruppe und dann arbeitet ihr dazu entsprechend zusammen.
Also es ist, was wunderbar funktioniert und das ist das, was mich auch stolz macht, weil du hast die Verantwortlichkeiten, du hast ja die ganzen Referate, du hast Ausbildung, du hast Bahnabnahmen, du hast Schiedsrichter. Natürlich wird es verlagert, also du hast, ich sage jetzt mal, ein Schatzmeister, wir sind der wirtschaftliche Geschäftsbetrieb. Du musst die Bilanzen machen, du musst die Haushaltspläne machen, du musst die Trainer ausbilden. Also das ist eine Arbeit, wo die Verantwortlichkeiten klar festgelegt sind. Und wir machen alle 4 Wochen haben wir eine Präsidiumssitzung, wo der Stand der Dinge abgefragt wird. Der Cheftrainer hat seine Probleme. Er muss diese Strukturpläne erarbeiten, was der DKB braucht, was der DOSB braucht, die Kaderathleten. Das ist schon, und wir sind Ehrenamtler, das muss man mal dazu sagen. Und wer einen ordentlichen Job hat, der macht das, ich sage mal, nach 16 Uhr. Aber du brauchst natürlich auch eine Funktion, wo auch mal was während der Arbeitszeit möglicherweise laufen kann. Es ist schon Arbeit, was viele unterschätzen. Und wenn dennoch das Internationale dazu kommt, weil du musst ja deinen Club auch für die internationalen Bewerber vorbereiten, das ist ja das Gleiche. Du musst die Pässe, das haben sie abgeschafft, das haben sie gut gemacht. Und auch die Doping-IDs, alles was du nochmal brauchst, ist ja alles doppelt. Und das hat der hat die NBC schon sehr entschärft. Also auch diese technischen Besprechungen. Das ist also läuft alles deutlich ruhiger jetzt ab. Aber trotzdem hast du Arbeit und wenn du Verbandsarbeit machst, wenn du die internationale Arbeit mitmachst, weil es gibt ja auch viele, die fragen einfach, Mensch, Deutschland, wie macht ihr das? Oder wir möchten gerne, dass einer von euch international mitarbeitet. Ich sage, wisst ihr Leute, das ist schön gemeint, aber wir müssen selber zusehen, wie wir klarkommen. Ja? Weil du musst die Jugend mehr oder weniger bei Laune halten, du musst die Bahnabnehmer, du musst alle Leute geordnet betreuen. Ja? Und das ist schon schwierig.
Wie trefft ihr Entscheidungen im DKBC-Präsidium? Und hast du ein Präsidentenveto?
Also bisher muss ich sagen, ich kann mich nicht erinnern, dass wir nie nicht einstimmig waren. Also das ist wirklich geschlossen. Es gibt sicherlich mal eine Meinung, wo der sagt, ich muss mich jetzt enthalten. Aber die Regel ist wirklich einstimmig. Und das ist das Wichtige daran, dass wir gemeinsam die Entscheidungen mittragen. Wir haben die Arbeitsgruppen, was Sportordnung angeht. Das ist ja, was auf Jahre vernachlässigt wurde, ist jetzt, die A ist jetzt gekommen, die B sollte jetzt beim Ländersportrat, der ist nochmal verschoben worden. Er wird, weil die Landesverbände noch nicht richtig alles eingeatmet hatten, was sich eventuell verändert. Aber das wird sicherlich zum nächsten Ländersportrat beschlossen. Dann haben wir die Sportordnung geregelt. Ja, weil es gibt tatsächlich Mannschaften, die sportliche Fairness vergessen. Und was da nicht explizit verboten ist, ist erlaubt. Und das ist, ja, da ist der klare Menschenverstand fehlt da. Und da gibt's halt immer wieder mal Rechtsstreitigkeiten. Und da brauchst du auch einen Rechtsausschuss, der das dann entsprechend bewertet. Und du bist doch selber vor Gericht und vor See. Also, wenn du denkst, du hast recht, dann muss das nicht sein. Da steht möglicherweise was anderes. Und das erleben wir tagtäglich in unserer Welt.
Wie nimmst du die Entwicklung der Öffentlichkeitsarbeit der Clubs wahr? Es passiert sehr viel auf Social Media, weil es ist die Welt, die wir gestalten können. Ihr habt hier in Zerbst, wir kommen dann später noch drauf mit dem MDR und auch der Volksstimme natürlich hervorragende Voraussetzungen. Aber das hat nicht jeder, deswegen machen Clubs das auch online. Und vor allem, wie nimmst du auch so Fanprojekte, Community-Projekte war, die da auch stattfinden?
Also ich verfolgte schon sehr diese Social-Media-Seiten, die sind natürlich für die Clubs wichtig, weil Presse, also wir erleben das gerade jetzt bei uns hier in Sachsen-Anhalt, auch die Presse wird komplett umgestellt, also was der Mantelsport ist, also das, was überregional ist, da kommen wir praktisch nur noch als Randnotiz vor. Also musst du Social-Media-Seiten nutzen, also Facebook, Instagram, was jeder Club eigentlich nutzt und die Follower, wir sind jetzt bei 7.500, das ist also schon eine ordentliche Anzahl, das ist das, wo wir uns nach außen zeigen können. Und die Medienarbeit, die Projekte oder wenn ich unsere Jugendarbeit sehe, wenn ich den Parzival sehe, der brennt ja eigentlich für die Jugendarbeit. Also das hilft uns als Verband natürlich ungemein. Ja? Und das muss natürlich für alle, auch in den Clubs, nicht nur Sport rein, wir brauchen auch die Jugend, aber die Jugend braucht uns auch. Also es ist nicht so, dass wir ja nur für die Jugend da sind. Ja. Ja, weil das Thema ist schwierig, aber wir müssen letztendlich auch dafür sorgen, dass wir den Kegelsport in 10, 20, 30 Jahren noch haben. Ja. Und das ist schwierig genug.
Kegeln stirbt aus, eine Schlagzeile, die in den letzten Jahren da war. Es wurden Berichte auch in den Tagesthemen, was ja prinzipiell positiv ist. Aber ich weiß nicht, der Bericht in den Tagesthemen kam dann doch nicht so gut an, weil es eher Privatkegel waren, die sie da gezeigt haben. Wie blickst du gerade auf die Verfassung unseres Sports? Es geht nach oben. Michael Parsifal, schön, dass du wieder da bist. Der Boom ist jetzt. Es kommen wieder Jugendspiele. Wie blickst du aktuell auf die Verfassung unseres Sports?
Also wir haben im Verband, also mit dem Michael Hohlfeld, eigentlich einen, der für meine Begriffe eine sehr gute Arbeit macht. Wir sind der einzigste Nationalverband, der so WMs regelmäßig Berichte fertigt. Der ist zu deutschen Meisterschaften. Also ich weiß nicht, also die letzte, wo du da warst, das war für unseren Sport wichtig. Und diese Berichte, ob das bei YouTube jetzt ist oder ob das ich glaube, der MDR ist da natürlich sehr aufgrund des Bad Pöllwitz gerade, die sind ja auch sehr erfolgreich bei den Frauen, da wird es natürlich genutzt und das kommt uns auch zugute. Aber die Wertigkeit, und das ist in den Gesprächen mit MDR, mit ARD, mit ZDF, ist immer ein Thema, unser Sport dauert zu lange. Der dauert einfach zu lange. Und da müssen wir mal ansetzen. Ja? Und alles wird verkauft. Das, was wir jetzt hier im Verband machen, mit Sport Deutschland oder Sport Europe, wie das jetzt heißt, für uns als Serb, sage ich mal, ist das gut, weil wir verkaufen uns nach außen jetzt. Also wenn ich zu irgendwelchen Sponsoren gehe, sage ich, wir haben jedes zweite Wochenende hier ein Heimspiel und was ja, Frauen, zweite Mannschaft und wir, also eigentlich haben wir jedes Wochenende Sport Deutschland oder Sport Europe und ihr findet euch da wieder und wir präsentieren euch, weil die freuen sich, diese Förderer freuen sich natürlich, dass wir hier regional für die auch was tun. Ja? Und wenn du das nicht tust, dann wirst du nicht wahrgenommen. Ja? Und das machen viele, ob das im Handball ist oder ich sehe das, was in Serbs hier passiert, die machen eine super Arbeit. Also wenn ich die Handballer sehe, die Fußballer sehe, die verkaufen sich nach außen. Die sind zwar nicht so hochklassig, das Verbandsliga oder Regionalliga, wie sie sich ja nennen, aber wenn du das nicht tust, dann bleibst du irgendwann auf der Strecke.
Ja, ja. Du hast das Thema Sport Europe angesprochen, Livestreame. Hast du gestern den vom Champions League-Spiel deiner Tapster geguckt?
Habe ich.
Kaufst du die Auswärtsspiele in der Bundesliga auch?
Also ich fahre eigentlich die Auswärtsspiele selten mit, weil es ist, ich bin jetzt 72 Jahre, ich muss mal sagen. Das sind ja doch schon ein paar weite Fahrten und die Reiserei, sage ich einfach mal, ist für die Jungen deutlich einfacher als für so einen alten Mann. Aber ich sehe die Spiele entweder hier, wenn unsere zweite spielt, ist ja die erste auswärts, da kann man das alles nachvollziehen, entweder mit PC oder ja. Wenn sie über YouTube kommen, dann kann man so gucken. Aber natürlich sehe ich das. Ich habe auch die Niederlage in Eppelheim gesehen. Ja, aber ja, das tut weh, aber so ist halt der Sport. Und auch gestern, das war auch sehr eng. Es war sehr, sehr eng. Und ich glaube, unsere Verantwortlichen haben das auch gesehen. Und am Ende lief es positiv aus. Und ich denke mal, das war wieder mal so ein lehrreicher Tag für uns.
Lehrreicher Tag. Aber so soll es sein. Was wäre denn für dich jetzt in den verbleibenden Jahren, in den verbleibenden Monaten deiner DKPC-Amtszeit noch so ein Ziel, das du noch erreichen möchtest? Hast du da irgendwas?
Also ich möchte eigentlich erreichen, dass ich ruhigen Gewissens abtreten kann. Dass ich weiß, wer sich für die Nachfolge bewirbt. Und dass das System erstmal in die Richtung weitergeführt wird. Und ich glaube, das ist das Wichtigste eigentlich an der Geschichte. Und zu Meisterschaften, ob jetzt nächstes Jahr die Einzel-WM in Schwarz, ja, natürlich, wir sind Weltspitze. Deutschland ist Weltspitze, gehört zu den Besten. Und ich glaube schon, dass wir die ein oder andere Medaille wiederholen werden. Aber für mich ist es wichtig, dass das gesamte Paket stimmt. Und dazu brauchen wir natürlich den DKB auch, weil der DKB hat die Verbindungen zum DOSB. Also wenn du, wir gehören dazu den nicht-olympischen Sportarten. Wir wollen eigentlich World Games Sportart werden. In Karlsruhe ist 2029 die World Games. Und wir wollen Kegeln dort mit etablieren. Und das ist aber ein Heidenaufwand, weil da gibt's Regeln, da gibt's Regularien. Nicht bloß, du brauchst nicht bloß eine Kegelbahn, du brauchst auch Nationen dazu und Erdteile. Und da muss ich sagen, da sind wir auf den DKB und natürlich auch auf die WMBA angewiesen, weil nur gemeinsam können wir das machen. Bowling ist ja unglücklicherweise noch ausgeschieden in der letzten Periode, weil irgendein Scheich vergessen hat, angeblich Bowling zu melden. Also Bowling ist was, aber die Bowling-Sportler waren nicht dabei in China letzten Jahres. Und die kämpfen natürlich auf einem anderen Niveau. Ja? Und da muss ich sagen, wenn die Fördermittel bei denen wegbrechen, dann haben die auch ein Problem. Aber wir wollen sie erstmal haben. Ja? Und das wäre natürlich schön, wenn wir wissen würden, wir sind World Game Sportart und irgendein neuer Präsident darf da in Karlsruhe vielleicht bei der Eröffnung mit dabei sein.
Dann bist du hoffentlich auch dabei, zumindest in den Zuschauerrängen, und darfst es erleben. Neuer Präsident, wie muss die Person sein und gibt es vielleicht schon Kandidaten oder jemanden, den du im Auge hast?
Also wichtig ist, dass die Leute fürs Kegeln brennen und du musst auch die entsprechende Zeit, sage ich einfach an, du musst, es ist genau wie im Verein hier, du brauchst kaufmännische Kenntnisse, du musst das Gefühl, wenn du mit den Sponsoren sprichst, du musst das rüberbringen können, was deine Vision ist. Ja? Und da musst du natürlich Typen haben, die den Blick dafür haben. Und du musst nicht unbedingt ein super Kegler gewesen sein. Du musst aber für den Sport brennen. Und wenn du das schaffst, die Leute auf der anderen Seite zu überzeugen, dann hast du gewonnen. Und das ist das, was ich mit Zerbst gemacht habe. Und das muss auch weitergeführt werden. Ich habe in 2 Jahren in Zerbst oder in 1,5 Jahren, ist auch theoretisch Schluss. Also theoretisch.
Drauf. Theoretisch. Nochmal kurz die Nachfrage, Kandidaten, du jemanden im Auge oder ist schon Gespräche?
Nee, also du musst natürlich gucken, ja. Wer bleibt, wer können Sie sich das vorstellen. Auch wenn du heute eine Person hast, plötzlich kommt eine berufliche Veränderung dazu. Sowas gab es ja damals auch alles schon. Sag ich, Mensch, der Typ ist, den kannst du gebrauchen, der tickt richtig, der kann sich verkaufen nach außen. Ja, plötzlich gibt es eine berufliche Veränderung, wo sagt er, das geht nicht, ich kann nicht, ich muss erstmal wieder da Fuß fassen. Das sind so Sachen, die müssen dann schon passen. Ja. Ja? Also ein bisschen Erfahrung spielt da schon eine Rolle.
Es ist ja noch Zeit, da nach jemandem zu suchen. Was dürfen wir über den Privatmann Lothar Müller wissen? Eine Frau hast du jetzt schon ein paar Mal erwähnt, das ist, glaube ich, bekannt.
Ja, ich bin 51 Jahre verheiratet, habe einen Sohn.
Glückwunsch.
Und ja, sie kann damit umgehen, mit dem, was ich mache. Und wenn es möglich ist, versuche ich sie auch irgendwie mitzunehmen, damit sie nicht ganz so alleine ist. Aber Fakt ist, du brauchst die Familie dazu und der Dank ist, geht doch bei den Spielern und alles, die Spieler haben kleine Kinder und die brauchen auch die Unterstützung von der Familie. Denn ohne Familie würde das nicht funktionieren. Ja.
Nee. Wie triffst du private Entscheidungen? Was bist du da für ein Typ?
Also ich mache das grundsätzlich genau wie im Verband, im Verein. Also das passiert nicht spontan. Das bleibt also nochmal grundsätzlich. Wird eine Nacht drüber geschlafen. Auch wenn ich mich sehr über irgendwas ärgere. da wird eine Nacht drüber geschlafen, dann wird möglicherweise das ein oder andere Statement von einem Vertrauten eingeholt. Was meinst du, wie würdest du das sehen? Und erst dann treffe ich eine Entscheidung. Das ist privat, wie das war dienstlich genauso. Es ist nie spontan, irgendwas aus dem Bauch heraus, wird nichts.
Am 11. September 1953 wurdest du geboren. Wie lange hat es gedauert von dem Tag an, bis du die erste Erinnerung ans Kegeln hast? Wie lange hat es gebraucht?
Also, ich hatte, wenn man mal hier zurückblickt, diese Kegelbahn wurde 1965 in Betrieb gesetzt. Also, das war eine Sporthalle, so wie sie hier steht, also das Grundjurist steht ja, die wurde damals im Nationalen Aufbauwerk gebaut. NRW hieß es zu DDR-Zeiten und das haben die Kegelsportler gebaut, also aus Abbruchsteinen. Und das war von 1963 bis 1965. Und dann hat es diese Kegelbahn gegeben. Und meine Lehrerin, ich war dort 6. Klasse, 7. Klasse, also 12, 13 Jahre, hat der Verein, also wir hatten ja hier in Zerbst 4 Vereine, das muss man sagen. Also damals war es Dynamo, das war die Polizei, Aufbau, das war die Bauindustrie. Dann eine Einheit Ember, wo wir waren, das war halt die Kommune. Ja. Und dann war es Motor, das war die Werkzeugmaschinenfabrik, also so hießen die alle. Und jeder hatte so seinen Trainingstag. Wir als Einheit Ember hatten, weil wir die größten, also die Mitgliedsstärksten, wir hatten 2 Tage. Und die brauchten alle irgendwann mal Nachwuchs. Und bei meiner Lehrerin wohnte ein Trainer, also ein Übungsleiter. Und der hat angefangen, uns als Schüler hierher zu holen. Und so kam ich zum Kegelsport. Und so bin ich zum Kegelsport, also bin ich beim Kegelsport geblieben. Wir haben Fußball gespielt, wir haben Handball gespielt. Wir hatten nicht Computer und Handys und sowas. Wir haben Sport getrieben ohne Ende. Und am Ende bin ich hier gelandet. Und das ist dann ja mein Lebenswerk.
Noch nicht der Schluss, auch wenn es ein schönes Schlusswort wäre. DDR, du bist damals dort groß geworden. Sport hatte da schon einen anderen Stellenwert. Glaube ich jetzt als jemand, der natürlich da auch als Westdeutscher nichts mehr mitbekommen hat, weil ich einfach zu spät geboren bin. Aber der Sport war damals schon sehr wertvoll in der DDR.
Also das stimmt. Also wir waren ja mehr oder weniger wenn man mal so die Zeit richtig zurückblickt. Also wenn man die Anerkennung des DDR-Sports, das war ja irgendwann 68, sind wir erstmalig bei Olympischen Spielen, glaube ich, als eine Mannschaft aufgetreten. Und die DDR war ja eine Sportnation, obwohl es da immer viele, mit das Doping und was da alles so eine Rolle gespielt hat. Aber die hat viel für den Sport getan. Und wir als Kegelsportler, das muss man jetzt mal Revue passieren lassen, der erste Weltmeister der DDR war ein Kegelsportler. Das war Eberhard Luther, 1955 in Essen. Und der hat dafür gesorgt, dass man den Sport, den Kegelsport aufbaut. Und die DDR, also was ich dann miterlebt habe, also wo ich dann richtig wettkampfmäßig damit eingestiegen bin, also zuerst in der Jugend und dann im Erwachsenenbereich. Wir hatten ähnlich wie heute beim DKBC diese Landesvergleiche oder Ländervergleiche. Bei uns nannte das sich Mehrkampf. Dort hatte man diese Sportler gesichtet. Also wir hatten Weitsprung, wir hatten 100-Meter-Lauf, Keulen, Zielwurf und Kegeln. Und so ist man auf dich aufmerksam geworden. Und noch nicht mal aufs Kegelergebnis. Also das war noch eine Nebensache. Aber es gab DDR-Meisterschaften, es gab seit 1969 gab es erstmalig Junioren-Europameisterschaften. Und wenn man beispielsweise die Leute, Karl-Heinz Schmidt kennst du auch noch, mit denen ich, der mich als, ja, ich sag mal, teilweise als Übungsleiter betreut hat in der Nationalmannschaft mit. Friedhelm Sänger war dabei als Jugendlicher. Also wir hatten schon Typen, die auch zu bundesdeutschen Zeiten letztendlich Geschichte geschrieben haben. Und die Sektionen, diese Schwerpunktsektionen, die die DDR hatte, also wir hatten Halle, Dresden, Karl-Marx-Stadt, also was heute Chemnitz ist, und was habe ich gesagt? Und Halle. Mhm. Und Jena.
Jena hast du noch nicht gesagt.
Und die waren teilweise an den Sportclubs angegliedert. Mhm. Jena an SC Motor, ja. Dresden an SC Dresden, Halle an Chemiehalle. Mhm. Da gab es Förderstellen tatsächlich. Ja? Und als ich nach Halle deliert, ich wurde ja nach Halle deliert, 1972 bin ich zu einem Schwerpunktsektion gekommen, weil es Veränderungen im Spielsystem der DDR gab. Du musstest Nachwuchsspieler, jetzt sage ich mal, das heißt nicht Bundesliga, das hieß Sonderliga. Es waren 6 Mannschaften, die DDR war eigentlich Weltspitze. Und da war das schon etwas ganz Besonderes, in so einem Club mitspielen zu dürfen. Und du musstest immer einen Spieler drin haben. Und wer 2 hatte, der war gut aufgestellt, weil wenn du mal formmäßig nicht dabei warst, war das natürlich dann letztendlich vom Vorteil. Und dann gab es natürlich auch so ein paar, so wie Jena, Karl-Zeiss Jena, die am Ende Halbprofis waren. Die haben dort einen halben Tag arbeiten können und einen halben Tag haben sie gearbeitet. Und dann gab es noch den Club Mansfeld-Kombinat Sangerhausen. Das war schon schlechthin die Mannschaft, die letztendlich auch viele DDR-Meistertitel geholt hat. Da stand ein Betrieb dahinter. Das ist völlig was anderes. Also ein Kombinat. Also die haben die Spieler Wohnungen besorgt und also es war sowas von optimal. Und plötzlich, und jetzt kommt der schlimme Punkt, 1972, die DDR wurde Weltmeister in Jugoslawien, in Split. Und wir haben das gar nicht mitgekriegt. Hat der Bundesvorstand DTSB beschlossen, wir lassen mal die nicht-olympischen Sportarten und ein paar olympische Sportarten, die kostenintensiv sind, die lassen wir nicht mehr an der WM teilnehmen und sowas. Naja, ich muss noch mal sagen, für mich ist das überhaupt nicht normal gewesen, das ist mir gar nicht aufgefallen am Anfang. Und plötzlich sollte unsere Mannschaft den WM-Titel verteidigen. In Eppelheim, 74. Und wir durften dort nicht hin. Und dann brach der Kegelsport erstmal richtig zusammen. Wir durften nicht mehr die WMs in Prag mitmachen, alles. Das war natürlich schlecht und schlimm. Und ich war 3 Jahre in Halle. Ich habe 72, 73, 74 den Europapokal mit, das war damals die höchste. Ja. Heute würde es Weltpokal heißen, aber das spielt erstmal keine Rolle, aber wir hatten keine Perspektive mehr. Und beim Länderturnier in Budapest, mein Trainer war damals der Walter Popp, den habe ich dann erklärt, dass ich nicht mehr dabei bin.
Weil dir die Perspektive gefehlt hat?
Weil ich beruflich mich verändern wollte, weil ich hatte alles mitgemacht. Aber da sagt der Lothar, ich brauche dich. Ich brauche dich als Zugpferd für die Nachwachsenden. Ja, sage ich, Alter, ich sage, tut mir leid, sage ich, das war alles in dem U23-Bereich. Ich sage, ich muss zusehen, wie ich klarkomme in Zerbst. Naja, dann bin ich nach Zerbst zurück. War aber immer noch im Kader und man hat mir das damals im Verband sehr übel genommen. Das war so, aber das war letztendlich Nebensache. Ich musste beruflich mich verändern und das habe ich letztendlich dann auch getan und habe parallel dazu Zerbst aufgebaut. Das muss man dann so sagen. Also das war dann die zweite Geschichte.
Ja, die zweite Geschichte. Wie waren die Bahnen damals? Jetzt nicht unbedingt genau hier, aber so generell. Also wie müssen wir uns die mit Blick von heute vorstellen?
Also wir hatten in der DDR nicht in Anführungsstrichen diesen sogenannten Kneipensport. Wir hatten viele Sporthallen, die neu gebaut wurden, 6-Bahnanlagen, 4-Bahnanlagen und war auch zuschauermäßig ordentlich, dass man eben da auch 100, 200 Zuschauer unterkriegt. Also wenn ich die Sporthalle denn in Sangerhausen sehe, das war damals, die hat man natürlich aufgrund der Erfolge denn dort gebaut. Das war einzigartig, die 8-Bahnanlage und mindestens 350 Zuschauer. Also das war schon klasse. Und das hatten wir, aber wir hatten halt, das war halt Asphalt. Mhm. Und die Asphaltbahnen, das wissen wir, das sind halt so rillenähnliche.
Markranstädt,
das, ja. Und dann kam ja dann die etwas neuere Variante mit Kunststoff überziehen. Da hat man dann natürlich nicht die Ergebnisse gespielt, aber die Bahnanlagen waren ja, für die Verhältnisse dieses Sports in Ordnung. Ja? Und erst als die neue Technologie kam, Platte oder Kegel, dicke Kegel, dünne ja. Kegel, mit hast du ja die Ergebnisse sind ja dann explodiert oder die dynamische Kegelweise, also wenn meine Geschwindigkeit, wenn ich gekegelt habe, also 30 km/h ging da nicht drüber. Ja? Das war eine andere Präzision, die wir gelernt haben. Ja, aber heute ist das alles ein bisschen anders. Aber die Infrastruktur war eigentlich in Ordnung, muss ich dazu sagen.
Du hast dann wieder eine Entscheidung getroffen, beruflich, und bist dann hierher nach Zerbst gekommen. An welcher Stelle war Zerbst zu dem Zeitpunkt?
Also Zerbst war ja, wir waren, und das muss ich auch mal ausräumen hier, wir hatten ja in der Phase, wo wir den Verein gegründet haben und als wir dann Ideen hatten, deutscher Meister zu werden, Weltpokale zu gewinnen, Champions League, haben wir ja, wir wurden ja richtig niedergemacht, medial von bestimmten Foren. Aber wir waren in der DDR 10 Jahre lang in der zweithöchsten Spielklasse. Wir sind 1981 aufgestiegen und sind 1991, wo die Fusionen kamen, wo das alles aufgelöst wurde, waren wir bis dahin in der zweithöchsten Spielklasse. Und Zerbst an sich war immer im Bezirk Magdeburg in der Bezirksliga. Das war die höchste Spielklasse im Bezirk. Und als jetzt sage ich mal die Welt eine neue Führung hatte, dass wir dann Deutschland waren und die Länder entstanden, war hier plötzlich alles anders. Also wir hatten plötzlich eine Stadtverwaltung, die gesagt hat, wir müssen Geld sparen, wir müssen das. Und das kam uns dann richtig teuer zu stehen. Und wir haben im letzten Jahr der DDR-Oberliga vom ersten bis zum vorletzten Spieltag geführt. Wir wären beim Staffelsieg, also wir waren in der Staffel 3 damals, deshalb drei Staffeln, Und wir wären tatsächlich in die zweite Bundesliga aufgestiegen. Wir wären. Aber wir haben das letzte Spiel, wir waren da nur Dritter. Und das Spiel war so eng, dass wir, ich glaube, es war damals, ich weiß jetzt nicht mehr, ob es Zeitz war. Nee, Zeitz war es nicht. Entschuldigung, das war entweder Granschütz oder Weiler. Aber die sind dann aufgestiegen in die zweite Bundesliga. Und wir blieben dann in der Verbandsliga und hatten allerdings dann hier mit der Technik zu kämpfen. Und das war eigentlich kompliziert. Und dann zum Abschluss noch, ich wurde dann gesundheitlich, ich bin verletzt gewesen. Und dann habe ich gefehlt als Spieler. Und dann sind wir tatsächlich auch noch in der Landesliga abgestiegen. Und dann habe ich gesagt, so, jetzt machen wir alles neu. Jetzt machen wir alles neu. Und so ist denn diese Wahnsinnsidee entstanden, hier einen Verein zu gründen und nochmal Gas zu geben.
Bevor du Gas gegeben hast an andere Position, hast du ja nicht recht gekegelt. Und auf der Zerbster Internetseite steht die Bestleistung 50 Wurf von 324 und 1072 auf 200 Wurf. Vor allem die auf 50 Wurf waren ein ordentliches Pfund. Ist dir eingefallen, wo du und wann du es gespielt hast?
Ich habe jetzt nochmal tatsächlich recherchiert. War 1988 in Leipzig. Die Mannschaft hieß damals LWK, heute heißt sie Leipzig 1900, also Bruder Kiesling. Jetzt der Chef ist oder war. Und das waren damals Bahnen, tatsächlich, das waren so eine Rillenbahn. Und man muss jetzt eins wissen. Wir hatten im Spielsystem der DDR jedes Turnier, es waren also 8 Turniere, hast du sogenannte Platzzifferpunkte gekriegt. Also 36 war der Beste und der Letzte hat halt einen Punkt gekriegt. Und ich war eigentlich jedes Jahr bei den DDR-Meisterschaften aufgrund der Klassifizierung und musste, das ist jetzt irre, da wir einen Junior hatten. Also ich hab mir an diesem Spieltag wahrscheinlich, hätte ich meine DDR-Meisterschaftsteilnahme verspielt. Und hinter mir lachten sie schon, also meine Jungs. Und der, so machten die. Und dann bin ich auf die Bahn 3 gekommen. Und das war wirklich, also 324, das waren weit über 200 in die Vollen und irgendwie 100. Und also da war nicht viel falsch. Aber das waren halt Bahnen, wenn du den Punkt hattest, fiel natürlich auch was um. Ja. Ich bin da am Ende mit 950 oder 60 rausgekommen. Das war Ergebnis, war kacke. Aber diese Bahn. Und das andere hier, die 1072 oder 74, das war in Zeitz, war auch eine ähnliche Bahn. Das waren so eine Art Rillenbahn. Wie heißt die Bahn hier, wo man in Deutschland hier?
Markranstädt.
Ja, Markranstädt sowieso. Also Markranstädt ist ja heute.
Ich weiß, was du meinst, mir fällt der Name jetzt nicht ein, aber
wo 1100 schlecht waren. Ja.
Wo 6600 damals. Aber
wenn du natürlich den Punkt nicht hattest, bist du auf so einer Bahn gestorben. Also du musstest diesen Punkt finden. Mhm. Wenn du den nicht hattest, war es das.
Hast du den als Spieler gerne und schnell gefunden?
Warst du naja, so? man musste schon ein bisschen suchen, aber letztendlich war das System, wo nachher Kunststoffpflicht wurde, war das dann eh gegessen. Ja.
Wir sind langsam am Ende deiner Spielerkarriere angelangt. Jetzt hast du hier sehr viele Beispiele an Spielern, die, wie du vorhin auch schon gesagt hast, wo die Familie einfach stimmen muss, die aber auch sehr viel investieren, die unter der Woche regelmäßig trainieren, auch viele extra Meilen neben der Kegelbahn gehen. Hättest du damals, oder hast du vielleicht sogar damals auch so viel investiert wie deine Sportler heute?
Mit Sicherheit nicht, weil es war Also zweimal Training war viel. Und aufgrund der Gegebenheiten, dass wir an nichts mehr daran teilnehmen konnten, also war eigentlich die DDR-Meisterschaft das einzigste Ziel, was du hattest. Und da warst du 14-tägig oder 3 Wochen, kamst du zum Punktspiel. Das hat alles arbeitstechnisch, familiär auch gepasst. Und du warst letztendlich auch froh, das waren grundsätzlich Turniere. Es waren also nicht Mannschaften gegen Mannschaft, es waren Turniere. Und da war das ja, mit Sicherheit nicht so aufwendig.
1999 hast du dann dein letztes Spiel gemacht. Wo und wann war das und warum war es dein letztes Spiel?
Also ich war ja, wir sind 1999 aufgestiegen wieder, wir haben es dann wieder geschafft, die Landesmeisterschaft zu erreichen. Und aufgrund meiner gesundheitlichen Thematik, also ich hatte mehrere Knieoperationen, war es nicht mehr möglich. Und ich habe dann die Idee gehabt, mit vielen Freunden, sei, lasst uns einen Verein gründen. Und ich habe dann auch mit den Verantwortlichen im Großverein gesprochen, dass wir denen den Weg gehen wollen. Und man hat uns auch keine Steine im Weg gelegt. Und wir haben dann das Konzept gehabt und haben einfach die Verantwortlichkeiten, genauso wie wir es jetzt auch im Verband machen, hier festgelegt. Wer ist für was zuständig? Und wer kümmert sich um Sponsoring, wer trainiert, welche Spieler passen zu uns. Ja, weil es war ja die Zeit hier, wir hatten der Bezirk Magdeburg und der Bezirk Halle. Bezirk Halle war im Kegelsport deutlich besser als der Bezirk Magdeburg. Und ich habe dann die Spieler versucht, nach Zerbst zu locken, beruflich was angeboten. Ja, und eine Perspektive aufgezeigt. Und tatsächlich ist es denn gelungen, nach mehreren Anläufen die Bundesliga zu schaffen. Ja.
Also war quasi auch deine Verletzung, dein Karriereende der Punkt, wo sich dann letzten Endes für dich vom Sportlichen auch zum Organisatorischen gedreht hat.
Wir hatten 1999 im April eine sogenannte Zerbster Classics organisiert. Die erste Zerbster Classics. Hatten wir Weltmeister eingeladen, Andreas Kühn, Frank Hübner, Freddy Zenger war da, dann Christian Schwarz. Und da haben wir gesehen, dass die Zerbster Zuschauer, die Fans, Kegelsport sehen wollten. Oh, und wir hatten, jetzt sage ich mal, Förderer, die das auch gut fanden. Und die haben mich dazu gebracht, ein System aufzubauen, was mit Nachhaltigkeit zu tun hat. Und sie helfen wollten. Und jetzt kommen wir wieder auf diese Kegelbahn zustande, die Sporthalle, das Kegelstadion, was ich gesagt habe. Das wäre es dann gewesen, aber das war es dann am Ende nicht. Und jetzt bin ich eigentlich froh, dass es so ist. Mhm. Weil jetzt haben diese Betriebe tatsächlich wieder eine Krise aufgrund der wirtschaftlichen Situation. Ja. Und ich muss dazu sagen, nachdem wir dann den Verein gegründet haben, du hast den Jurenwart, du hast den Stellvertreter, du hast den Schatzmeister, ist man erstmal, ja, muss man sagen, auf uns aufmerksam geworden. Mhm. Bundesweit.
Ein großes Kapitel, wo wir gleich auch gucken. Eine Frage habe ich noch zum Spieler Lothar Müller. Wenn du jetzt die Bahnen anschaust, juckt es da nicht irgendwie mal?
Ja.
Es juckt.
Ja, weil, also wenn wir, das sage ich ja zu meinen Jungs auch immer, wenn wir solche Bedingungen gehabt hätten wie ihr heute, dann hätten wir auch andere Ergebnisse. Man lächelt ja manchmal immer. Mhm. Da hängt eine Bahnrekordtafel, weißt du? Also, ja, wenn man auf solchen Bahnen 1000, damals 200 Wurf spielte, das war schon was. Oder 930, 950 auf Kunststoff, das war was. Ja, aber ist mit heute nicht mehr vergleichbar. Und ja, es juckt ganz einfach, weil die Technik ist eine völlig andere. Und wer in der Lage ist, ich sage immer, ich mache das immer ein bisschen freundlich, also wer in der Lage ist, geradeaus zu kegeln, der trifft auch auf diesen Bahnen viel. Ja. Mhm.
Seit über 25 Jahren hast du Tag für Tag als Präsident den Hut auf. Was ist deine Motivation?
Also, wenn man das alles Revue passieren lässt, ist schon klar. Also wir wären jetzt im Februar, am 19. Februar, 27 Jahre. Und wenn man die Anfänge sieht, wenn man den Aufbau dieses Systems sieht, diese Infrastruktur, die wir geschaffen haben, macht einen das stolz. Das ist einfach so. Und du brauchst natürlich, und das haben die Sportler ja auch alle verstanden und auch die Förderer, dass sowas auch Zeit braucht. Und wir haben uns eine ganz klare Struktur gegeben. Und als wir den Verein gegründet haben, so mein engster Mitarbeiter oder Freund ist Andreas Förster, der ist ja heute noch dabei. Wir haben ja den Sport gelebt, wir haben ja auch in der DDR-Oberliga zusammen gekegelt. Und er kommt aus Coswig, ein Stückchen hin. Aber wir haben uns ein System gegeben, wo wir ganz klar uns auf den Sport fokussieren. Und dazu brauchst du eine Infrastruktur. Wenn du die Infrastruktur nicht hast, dann lass es gleich. Das haben wir uns gesagt. Und so ist das mehr oder weniger alles entstanden. Und wir hatten die Mitstreiter in den Förderern. Und wenn du die ganzen Jahre zurückblickst, natürlich hatten wir auch Probleme. Es gab eine Wirtschaftskrise, eine Finanzkrise 2009, 2010, wo wir tatsächlich am Rande des Kollaps standen, weil plötzlich jemand nicht mehr konnte. Aber wir haben nie aufgegeben. Die Spieler haben ganz klar strukturiert getickt. Da gab es nicht einen, der in irgendeiner Form das System nicht wollte. Die wollten alle da bleiben und die wollten alle weitermachen. Und man kann das ja nicht vergleichen, wenn so ein Timo Hoffmann, der ist jetzt 22 Jahre, dann muss man ja...
Dabei, 22 Jahre dabei.
Dabei, dabei. Aber ich sag nochmal, Förster, wir haben das ganze System miterlebt. Die Höhen und die Tiefen. Und die Höhen. Also und wenn du 48 große Titel holst, ja. 48, das ist wirklich so, dass Zerbst die erfolgreichste Mannschaft der Welt ist, im Männerbereich. Das ist recherchiert. Und was hat man uns am Anfang bösartig mitgespielt?
Da kommen wir gleich noch drauf, auf jeden Fall. Ich habe eine Frage, wenn ich dich unterbrechen darf. Der 19. Februar, warum weißt du den so genau?
Den weiß ich darum genau, weil das ist ein Tag, da hat unser Ministerpräsident Geburtstag. Oh. Rainer Haseloff der hat uns 2010 zum Botschafter des Sports ernannt. Wir sind ja, man muss es mal vorstellen, wir sind in Sachsen-Anhalt schon 6 oder 7 Mal Mannschaft des Jahres gewonnen. Ja. Also vor Handball, vor Fußball. Und das fällt den Sportjournalisten auch schwer, eine Kegelmannschaft, ja, ich rede ja vom Sportkegeln grundsätzlich, ja, und nicht vom, ja, ja, Kegel, vom Sportkegel. Oder ob da, wenn ARD oder ZDF mal kommt, die merken, von was ich rede. Ja. Und der Tag ist ein Tag, den kann man ja eigentlich auch nicht vergessen. Mhm. Weil
es war der Beginn von etwas Großem.
Das war etwas so nicht Erwartbares, muss man ja auch mal so sagen. Ja. Also so hätte ich das nicht erwartet. Wir wollten die Bundesliga erreichen, die zweite Bundesliga. Das war so ein Ziel, was ja viele Mannschaften haben. Ja. Und das haben wir mit unseren regionalen Kräften, Dessau, Roßlau, Leitzgau, das haben wir hingekriegt. Ja.
Und dann irgendwann?
Und dann
kam das Jahr 2004, gell?
2003 sind wir aufgestiegen.
Oder 3 seid ihr aufgestiegen.
Wir sind also tatsächlich durchmarschiert. Also Landesliga, Verbandsliga, dann zweite Bundesliga. Es war auch sehr eng alles da. Da war damals Rudolstadt und weiter. Und wir sind aber Erster geworden. Und in der ersten Bundesliga war damals Mücheln. Mhm. Und wir sind aufgestiegen. Und das war das Jahr 2003. Und 2003 zu 2004 habe ich mir gesagt, die Mannschaft, also das reicht nicht für die erste Liga. Weil, wenn ich mir die Namen angeguckt habe, die in Blankstadt, in Eppelheim, überall in Bamberg gespielt haben, da hatte keine Chance. Mhm. Und da sage ich, da muss was passieren. Dann habe ich tatsächlich Sven Drängler aktiviert hier in Zerbst und den Markus Gerdau, weil die haben irgendwie mitgekriegt, hier passiert irgendwas. Und mit denen sind wir in die erste Liga gegangen.
Wo kamen die her?
Der Gerdau kam aus Hildesheim. Der hat vorher in Mörfelden gekegelt. Das war also Niedersachsen. Ja. Und ist von Hildesheim immer nach Mörfelden gefahren. Und der Sven Drängler ist eigentlich einer aus Thüringen, aus wie hat er fast gesagt, Pöllwitz, bei da die Ecke, ja, Ober- oder Unterpöllwitz. Und der hat in Mücheln gespielt. Mhm. Und Drängler war ja schon eine Nummer.
Ja.
Und aber Sven Drängler hatte eine Freundin hier in Zerbst, die immer mit der Zerbster Klassik, da ist das halt passiert. Und auf jeden Fall konnten wir den begeistern. Und wir haben dann noch, auch wieder über die Zerbster Klassik, hatten wir hier zwei tschechische Spieler. Das war der Radik Hechal. Das war der Jiří Sedlak. Ich sage, kommt her, wir wollen. Und wir haben mit dieser Mannschaft tatsächlich die Klasse gehalten. Wir sind, wenn wir ein bisschen Glück gehabt hätten, hätten wir vielleicht sogar eine Medaille hier geholt. Aber am Ende waren wir Vierter oder Fünfter und wir haben die Klasse gehalten. Und dann hat unser damaliger Hauptsponsor festgelegt, wir müssen noch mehr.
Das war Siegfried Rosfeld, Siroblech, lange auch auf dem Trikot gestanden.
Das war damals, wir hatten ja auch im Prinzip, wir haben Arbeitsplätze geschaffen. Das verkennt ja viele. Mhm. Wir haben Arbeitsplätze geschaffen, wir haben junge Leute ausbilden lassen dort. Die haben Beruf, Robert Heidrich beispielsweise. Mhm. Robert Heidrich, der jetzt in Mücheln geht, ja, der den ich gerne hier wieder sehen würde, als Mensch, als Spieler. Aber er will halt erste Bundesliga spielen. Mhm. Ja, aber sei es wie sei, den haben wir ausbilden lassen. Sein Bruder, der in Wolfsburg ist.
Steffen Heidrich.
Wir haben viele Berufsausbildungen umgesetzt, damit wir hier auch Sportler haben. Und das hat den Förderern auch gefallen, weil du brauchst immer irgendwelche Arbeitskräfte. Und so hat sich das halt entwickelt. Und der unser Hauptsponsor damals, das war ja nicht nur Siegfried Rausfeld als Siroblech, das war die Werkzeugmaschinenfabrik, das war die KMB-Technologie, das waren in Anführungsstrichen große Unternehmungen, die gemeinsam das System schufen, finanztechnisch. Und da musste mit umgehen. Und so haben wir tatsächlich gesagt, ich sage, okay, dann müssen wir ein bisschen mehr machen. Und das haben die Spieler erkannt, dass man hier was aufbaut. Und das war der Shitstorm, der dann ablief, als dann von Bamberg tatsächlich drei Spieler zu uns kamen. Ja.
Timo,
der Olli Scholler und der Futschka. Ich verstand das. Ich habe mich oft mit Wagner unterhalten. Und wenn wir irgendwo zusammen waren, wir haben unseren Frieden gefunden, also wirklich. Und aber ich weiß nicht, ob ich das hätte so verstanden, wenn man mir die Spieler, ja, ich sag mal, abgewogen hätte. Aber letztendlich muss man sehen, denn Scholler, der war 10 Jahre hier, der Hoffmann ist jetzt schon 22. Wenn du siehst, wie lange der Benedikt da war, wie Schonnelmeier, wie Schneider, wie Weber, die haben das alle genossen. Leben das natürlich auch in ihren Vereinen jetzt gerade. Ob das Rheindorf ist oder ob das unter Hammersbach ist. Also die haben das und die sind gekommen, wo es uns schlecht ging. 2008, 2009, 2010. Ja, das muss man sagen. Aber die Gemeinschaft hat das System stark gemacht. Die sportliche Verantwortlichkeit, das war ganz klar, die ist bei Timo, das Organisatorische ist bei Andreas Förster und das Wirtschaftliche ist bei mir. Und dann das gesamte Bike. Aber ich sage jetzt mal, das ist dieser Erfolg und der wird respektiert und das wird respektiert im Land Sachsen-Anhalt. Das wird bei vielen Institutionen beachtet und wir haben wirklich viele, die regional uns unterstützen. Und das ist das Wichtige dran. Nicht überregional, sondern die Gedanken hatte ich schon mal, aber das hat alles nicht funktioniert, diese großen überregionalen Player anzusprechen.
Auf das Thema Sponsoren kommen wir gleich noch. Ich möchte noch mal zu dem, ich glaube aus sportlicher Sicht, und das würde jeder bestätigen, wichtigsten Baustein des Erfolges, Timo Hoffmann. Warum hast du dich damals für ihn entschieden?
Also ich kannte Timo Hoffmann ja eigentlich nur vom Sehen. Also wenn so ein großer Spieler bei Staffeltagen auftauchte, weil das war ja damals das Theater mit der 120 Sperre, Nicht-Sperre und wenn die da auftrachten, also dann war das schon was. Aber wir wussten ja nicht, wohin wir driften. Ja, also sind wir ins No-Name-Land, also sperrt uns die NBC völlig oder schaffen wir die Wende? Und das kam ja dann noch alles dazu, dass wir gesagt haben, okay, dass sie kämen können, war ohne Frage, aber da sind wir wieder am Paket, weil der Sponsor es wollte. Wir wollten ganz schnell berühmt werden, also brauchen wir auch die besten Spieler. Ja. So. Und die kannst du ja nicht alleine. Da sind viele Gespräche gelaufen, wie, wo, was muss sich verändern. Und ob ausrüstungsseitig, das sind ja alles Themen gewesen, wie du was, oder Bahn, Equipment. Das musste ja alles geordnet werden. Ja. Und das war viel Arbeit. Und das war viel Arbeit und auch die Akzeptanz, wo wir letztendlich hin wollten, das musste erstmal akzeptiert werden. Ja. Und dann mit den Erfolgen kommt auch die Anerkennung von anderen Stellen.
Und die Arbeit hat sich im Rekordtempo gelohnt. Der Erfolg war im Rekordtempo da. 2006, erste deutsche Meisterschaft.
Ja, 2006, das war eigentlich wunderschön, weil wir im Jahr zuvor, und man hat uns ja, also wir sind ja an uns selber gescheitert, das muss man ja auch sagen, im Jahr 2005, wir haben das letzte Punktspiel in Bamberg verloren. Haben wir das schlechteste Spiel der ganzen Saison immer, das war in Bamberg. Mhm. Sonst wären wir vielleicht 2-5 schon deutscher Meister. Aber jedenfalls hat es nicht funktioniert und 2-6 das erste Mal ungeschlagen durchmarschiert. Und das muss man sich mal jetzt aber auf der Zunge zergehen lassen. Das ist jetzt 19 Mal hintereinander.
Ja.
Wir haben zwischendurch mal eine Corona-Pause gehabt. Ja, also es ist Wahnsinn eigentlich. Und ich sage jetzt, es war super, aber wir wollten ja auch international spielen. So kam ja der nächste Schritt. Aber wir konnten nicht, weil wir waren wieder gesperrt.
Ja.
2006 waren wir wieder gesperrt. Und alle Präsidenten, ob das damals der, glaube der Fink war noch, ja.
Meinst du jetzt auf DKPC-Ebene?
DKPC-Ebene, ja.
Altmann auch?
Ja, Altmann war später. Altmann kam erst, nachdem wir den Vergleich hatten, 2007, als der Klaus Ernie aufgehört hat. Aber dann haben wir den Klageweg eingeschaltet. Dann haben wir erst ans, also nicht wir, sondern der Verband, dann haben wir am falschen Gericht geklagt. Mhm. Also es war nicht Bamberg, nicht Bayreuth, wo der Sitz war eigentlich, sondern es war dann in Wien. Und deswegen mussten wir hier nach Wien. Wieder ein Jahr. Und wir hatten aber zwischenzeitlich eine einstweilige Verfügung erreicht. Deswegen konnten wir 2006 international spielen. Alle Clubs. Mhm. Und wir waren das erste Mal in Osijek zum Weltpokal und sind Zweiter geworden. Und das Jahr drauf in Gostyn in Polen, das erste Mal Erster. Und so hat sich das dann entwickelt. Und dann hast du Champions League gespielt. Das waren doch, ey, das, ja, die Halle war immer voll. Es gab ja kein Fernsehen in dem oder Livestreams, ja. Heute haben wir ja den Nachteil, dass wir nur die Hälfte Zuschauer haben, weil die alle am Fernseher sitzen. Ja. Ja. Aber das ist eben das die Last, die du da mit dich schleppst. Ja.
Ich finde diese Konstanz in diesem Dreigestirn, die immer wieder, du hast das in vielen Interviews gesagt, in vielen Artikeln steht, dass es ist Teil der Sport im Osten-Doku, dass diese Dreigestirnlösung. Ich habe übrigens, Tim Hofmann sagt es ja auch, dass das eigentlich das Erfolgsrezept ist. Es klingt simpel, aber ich glaube, es wurde oft versucht und auch oft versucht zu kopieren, aber es ist nie so richtig gelungen. Aber diese Dreierordnung, dass es eben der Grundstein ist. Wie habt ihr immer Entscheidungen getroffen in diesem Dreierkreis? Oder hat jeder für seinen Bereich eigene Entscheidungen getroffen?
Also die Entscheidungen, was sportlich angeht, wir stimmen uns da sicherlich auch ab, wenn Timo für die Gespräche im sportlichen Bereich mit den Spielern, was die Perspektive angeht, ist doch ganz logisch. Oder er stimmt sich mit den Trainern ab, mit Martin Herold oder mit Wolfgang Lutz. Das einer alleine will die Last ja auch nicht tragen. Das sieht man bei der Nationalmannschaft, das sieht man hier im Club. Das ist eine Gemeinschaftsarbeit, das ist einfach so. Und wenn du, das wird beäugt, das ist klar, du hast vorhin gesagt, dass wie oft, man will das vielleicht kopieren, das kann man nicht kopieren, du brauchst immer die Spieler dazu, die Spieler müssen klar ticken, die Finanzen müssen funktionieren, du musst den Spielbetrieb organisieren können, ja, weil das sind weite, weite Fahrten und die haben nicht umsonst so eine richtigen weiten Anreisen, weil auch da fehlt ja die Familie. Und wenn die Familie nicht mitspielt, dann ist das System nicht durchführbar. Ja. Aber die Sportler ticken alle geradeaus und die Familie, nach meinem Kenntnisstand, sind dabei.
Also kann man sagen, Entscheidungen trefft ihr zwar für euren Bereich immer so ein bisschen, macht jeder einen Hut auf, aber ihr sprecht natürlich miteinander.
Natürlich wird sich abgestimmt, wie können wir das, lösen wir das, können wir das nicht lösen oder das ist so.
Seit 2006 hat sich vieles verändert in der Gesellschaft, Kegelbahn. Die Konstante, Zerbst ist deutscher Meister, ist geblieben. Was aber auch immer ein bisschen anders war, war die Konkurrenz, die euch diesen Titel streitig machen wollte. Welche Mannschaften kommen dir da in den Sinn, was jetzt legendäre Duelle angeht?
So viele Duelle war Bamberg. Viele Duelle waren zum Schluss Rheindorf. Also Staffelstein. Also das waren ja alles, wenn man die Kegelbahn in Staffelstein, du kennst es selber noch. Die hat ein anderes Prinzip gehabt, aber es sind Wettkämpfe gewesen, wo ich am Ende mal gesagt habe, also die knappen Spiele mag ich nicht, weil das ist für meine Gesundheit nicht das, oder wenn du auch beim Weltpokal oder Champions League, wenn du im Drei-Wurf-Verschluss noch nicht weißt, hast du jetzt gewonnen oder hast du verloren. Also das gab so eine Spiele und da bricht's aus dir heraus. Aber in der Bundesliga, jetzt entwickelt sich unter Hammersbach du lebst natürlich mit der Konkurrenz oder du siehst, was in Heilberg-Moos ständig passiert. Also es ist, die Konkurrenz ist schon da, aber momentan ist es ja so, dass wir aufgrund des breiten Kaders, und das ist halt doch das Schwierige, was dann der Trainer oder der Mannschaftsleiter dann hat, du musst immer die richtigen einsetzen. Und du hast 9 Leute und am Ende waren es vielleicht doch die Falschen, die du eingesetzt hast. Aber das ist das Schwierige, wo ich Timo Hoffmann nicht beneide. Und das haben wir jetzt am Wochenende gerade wieder gesehen. Es war sehr eng, das Spiel. Und aber es ist teilweise auch besser zu machen. Ja? Aber das, denke ich mal, weiß Timo deutlich besser als ich. Und ich glaube, der wird da auch schon die richtigen Ideen haben.
Sonst ruft Lothar Müller vielleicht mal an. Du hast unter Hammersbach angesprochen, die auch durch einen ehemaligen Zerbster, Axel Schondelmeier, vorhin schon von dir erwähnt, gute Arbeit machen, die auch eine rote Kegelbahn haben. Vielleicht ist das auch ein Faktor, die Farbe da. Wie erlebst du das gerade? Wir sprechen am Sonntag, 7. Dezember, nach dem Champions-League-Spiel. Ihr steht aktuell nicht ungeschlagen, ihr steht aktuell nicht alleine an der Tabellenspitze. Auch ein neues Gefühl wahrscheinlich, oder zumindest eins, das schon lange nicht mehr da war.
Das war tatsächlich schon lange nicht mehr da. Aber das hat auch mit der Unkonstanz zu tun, die wir an den Tag legen. Also von teilweise Weltklasse auf Normalniveau. Aber ich erlebe ja trotzdem, wie zum Beispiel unter Hammersbach mit ihren Spielern. Also die haben, also wenn ich den Zimmermann sehe, den Bär, den Brandschek, den Köll, also das sind schon gestandene Leute, so jung wie Zimmermann und Bär ist. Also ich habe Zimmermann immer bei der WM bewundert, wie der, also ja, das sind junge Leute, die machen sicherlich auch irgendwann mal noch Fehler, aber das, was sie jetzt abrufen, ist schon enorm. Und Axel Schöndlmeier hat jetzt auch mal wieder gekegelt. Also ist auf jeden Fall eine Mannschaft, die weiß, was sie will. Und das Umfeld haben die auch da. Also wobei, das ist jetzt, wenn man überlegt, die sind vor's ja nur aufgestiegen, weil Sandhausen nicht konnte. Ja. Aber sie haben eine ganz klare Philosophie. Und die finde ich gut. Also was die da machen, ob das Familie ist oder wie auch immer, also was die da machen, Respekt. Und das muss man einfach so sagen. Jetzt haben sie sich für eine WM beworben, das haben sie auch bekommen. Und ich sage mal, da musst du auch schon Mut haben.
Ja.
Da musst du schon Mut haben. Aber sie machen meiner Meinung nach eine gute Arbeit. Ja.
Auch da sind es, glaube ich, handelnde Personen, eine klare Struktur, die eben das dann auch möglich macht und es prinzipiell auch wieder spannend macht in der Liga. Die Spannung, könntest du darauf verzichten oder bist du da irgendwie so auch jetzt in dem Fall noch mal mehr motiviert, weil es einfach die Umstände, hast du ja gesagt, aber jetzt die aktuelle Situation, wie geht's dir da? Bist du da jetzt super nervös?
Man ist, also aufgrund der vielen, vielen Erfolge ist man deutlich relaxter. Mhm. Der Weltpokal beispielsweise, als wir haben die letzten Jahre den Weltpokal, die Quali immer gewonnen und haben dann entweder den Weltpokal ganz souverän gewonnen oder wir haben dann das Halbfinale verloren, ob das 23 war in Apatin, wo wir uns selber wieder geschlagen haben, aber dann in Sarajevo wieder ganz souverän. Und jetzt wieder durch, jetzt sage ich mal, tragische Umstände ein bisschen nicht so, aber wir waren im Finale. Und dass jetzt noch eine Mannschaft wie unter Hammersbach mit da vorne ist oder die Masse in der Mitte, ob das Breitengüßbach ist oder ob das unter Hammersbach ist, die sind ja auch, die sind ja unberechenbar. Oder Rheindorf, wie die hier gespielt haben oder wie die die Champions League gespielt haben, ganz große Klasse.
Ja.
Ja, da, also ich sehe die Saison schon noch sehr spannend. Also wobei die Aufsteiger, wenn ich jetzt gerade Zwickau angucke, die mit dem Abstieg wahrscheinlich gar nichts mehr zu tun haben, oder Mörfelden, die immer für Überraschungen gut sind. Also das muss man abwarten. Also ich könnte eigentlich darauf verzichten, aber ich bin ruhiger. Also ich würde gerne tatsächlich wir den 20. Titel ununterbrochen holen. Das würde ich als Verein und das würde ich mir wünschen. Aber da müssen wir mal noch ein bisschen tun.
Es ist ja noch Zeit dafür zu tun und ich bin der Überzeugung, dass an allen Stellen noch viel passieren wird in diesem Jahr. Wie du sagst, ich glaube, die erste Bundesliga der Männer ist so ausgeglichen wie
lange nicht.
Von daher wird sich zeigen, Anfang nächsten Jahres, denke ich, werden dann die Entscheidungen fallen. Du bist als Präsident natürlich, als Präsident deines Vereins, musst du alle Mitglieder gleich lieb haben und es ist, glaube ich, immer schwer, Personen herauszustellen. Aber wenn du jetzt mal so an die Personen, die Spieler denkst, die bei hier waren, die hier sind, welche sind dir vielleicht auch aus verschiedenen anderen Gründen ans Herz gewachsen? Welche kannst du da für dich auch ein bisschen herausheben?
Spieler der ersten Mannschaft.
Der ersten Mannschaft.
Also, wenn man das mal Revue passieren lässt wieder, wenn du so einen Spieler wie Ivan Čech, Boris Benedikt, also Boris Benedikt kegelt ja heute noch, der ist ja, das ist ja ein Paradebeispiel vom Kegler.
Ja. Also,
das ist ja Lehrbuch, was der macht. Das waren Menschen oder Thomas Schneider, Matthias Weber, Axel Schöndlmeier, das sind Typen, die haben tatsächlich in die Welt gepasst. Und die alle hier sind, momentan sind alle okay. Timo ist da der, ich sage immer mal, der Übervater. Ja. Und Timo kommt auch in die Jahre, das weiß Timo mhm. auch. Und er wird auch für sich eine Entscheidung treffen. Ja, aber herausheben, schwierig. Es ist, du funktionierst nur als Gemeinschaft. Und wenn du einen Problemfall hast, dann musst du es lösen. Ja? Und dann muss auch der, der jetzt das dritte, vierte oder fünfte Mal vielleicht nicht spielt, zum Team gehören. Ja? Das ist das Wichtige dabei. Und man muss sich dann auch dem Erfolg unterordnen. Das ist so. Und ja, und da denke ich, da haben wir eine gute Symbiose, dass das System funktioniert.
Spürst du, wenn diese Symbiose, wenn dieses System gefährdet ist? Spürst du das?
Natürlich.
Wie gehst du dann damit um?
Ja, also ich habe auch als, ich habe in meinem Leben zwei Arbeitsstellen gehabt. Einmal war ich in der Werklichmaschinenfabrik, 23 Jahre. Und dann war ich nochmal 23 Jahre im großen Baustoffhandel und habe dort die Geschäfte führen müssen und können. Und ich habe schon erlebt, wenn wir uns angucken, wenn ich empathisch etwas feststelle und wenn man so richtig nicht die Wahrheit sagt, oder also man hat das Gefühl, wenn es nicht funktioniert. Mhm. Und dann muss geredet werden, ja. Und das sehe ich schon so. Und dann wird darüber auch geredet.
Ich vermute, das gab es auch in der Mannschaft, dass dann eben auch geredet wurde bei Spielern. Ich glaube, das gehört auch zum Club, zum Sportleben dazu. Menschen treffen aufeinander, dass es da auch ab und zu mal hakt. Diese Aussage in der MDR Sport im Osten Dogo, hat sie dich sehr bewegt? Wir müssen wie Zerbst werden. Wann und wo wurde die getätigt?
Das war in der Phase der Gespräche der nationalen Verbände zur Veränderung in der NBC. Und das hat mich schon bewegt, weil ich weiß jetzt nicht, ob das vom kroatischen Präsidenten kam, den ja keiner mag, Tonči Mikač. Auf jeden Fall hat man viel wissen wollen. Und da kam die Aussage, wir müssen werden wie Zerbst. Und das hat mich schon bewegt, weil wenn die Kegelwelt dich so sieht, dann sage ich, oh, das ist Respekt. Und ich merke natürlich auch, wenn, egal wo du bist, wenn du hinkommst jetzt zur Weltmeisterschaft, also ich bin 21, also ja, 2021 das erste Mal als Funktionär da hingekommen, wo nach Polen, wo unsere Frauen Weltmeister wurden. Das ist doch anders, die Wertschätzung, das ist einfach so. Oder wenn du zu NBC-Konferenzen kommst, da kommt dann ein Vertreter, nicht immer vom DKBC, sondern da kommt einer von Zerbst. Und das ist schon eine Wertschätzung, aber das ist für mich nicht die Bedeutung. Für mich ist die Bedeutung, dass der Sport die Wertschätzung erhält. Und dazu muss es Veränderungen geben. Und da muss die NBC auch über ihren Schatten springen. Das ist einfach so. Mhm. Aber man muss einfach reden. Man muss die Clubwettbewerber reformieren. Also eindeutig. Oder die Champions League. Das muss reformiert werden. Und man muss auch die EM entweder abschaffen oder verändern. Mhm. Das ist eine Maßgabe, aber da ist noch viel, Arbeit nötig.
Ist noch viel Arbeit nötig. Arbeit, die mit Martin Herold, dem NBC-Präsidenten, ja, wir hatten es vorhin auch, dort passieren kann. Er weiß ja, wie man wird wie Zerbst, er ist ja regelmäßig hier. Kann das dann funktionieren?
Also wir unterhalten uns wenig über
in der National.
Also wenig, also okay. In der Richtung. Das bedauere ich, aber der andere Präsident Benteke hat ja noch nicht geredet. Mhm. Wobei Martin Herold, ich denke mal, schon deutlich mehr verändern möchte, aber wahrscheinlich noch nicht die erforderlichen Mehrheiten hinter sich hat. Also auf jeden Fall muss es eine Veränderung in den Clubwettbewerben geben. Mhm. Also das ist, also wenn man schon Champions League heißt, dann muss auch Champions League drin sein. Ja. Und man erhält ja auch keine irgendwelche Prämien oder sowas. Also außer dass du Champions League-Sieger bist, ja. Und da müssen sie sich was einfallen lassen.
Ja. Fast unbemerkt im Schatten der Männer habt ihr plötzlich auch eine erste Frauenmannschaft in der ersten Bundesliga gehabt. Viktoria Bamberg, die Damen haben hier spielen dürfen. Wie siehst du die Entwicklung dort gerade bei den Frauen, bei eurem Frauenteam?
Also unsere Frauen, ich hätte diese Liga, die sind ja nicht als Staffelsieger aufgestiegen. Die war ja, bei den Damen ist es ja, oder bei den Frauen ist es ja ein bisschen komplizierter. Die haben, wenn die kleine Kinder haben, und die Spiele in der Bundesliga sind ja nicht etwa um die Ecke. Also die mussten bis Freiberg, es waren schon Fahrten. Und mit ein bisschen mehr Glück hätten sie tatsächlich die Liga gehalten, weil dort auch die Spitze und die Mitte und unten sind deutliche Unterschiede. Für uns war es eine lehrreiche Geschichte, die natürlich auch entsprechend Finanzaufwand war. Aber ich glaube, die Frauen haben das mal mitgenommen, mal mit eingeatmet. Aber jetzt kämpfen sie halt wieder in der zweiten Bundesliga, auch um den Klassenerhalt, weil wir haben auch Spieler verloren. Studium, eine ist, glaube ich, nach Bamberg gegangen. Dann ist wieder eine arbeitstechnisch zurück nach Bayern. Also man hat dann auch Qualität verloren und das ist jetzt im Prinzip die Ursache, dass wir halt die Liga, um die Liga, zweite Liga kämpfen. Aber die sind genauso integriert, also da lege ich großen Wert, von der ersten bis zur dritten Mannschaft, auch Jugendliche, dass die alle gleich behandelt werden, also auch mit Ausrüstung. Also bei uns muss niemand für irgendwas hier ein Trikot oder ein Trainingsanzug oder ein Sweatshirt irgendwas bezahlen. Das wird alles über den Verein geregelt, weil das gehört dazu. Die müssen merken, sie gehören dazu. Aber ich verlange aber auch, dass sie sich mit einbringen hier. Ja? Ob das in der Jugendarbeit ist oder ob das in der Werterhaltung der Kegelbahn ist, das muss natürlich funktionieren.
Reizt es dich dann, so ein Bamberger Modell aufzubauen mit zweimal Bundesliga und etabliert in der Bundesliga, also erste Bundesliga?
Also das würde ja bedeuten, dass das ein richtiger finanzieller Aufwand nochmal ist. Ich denke mal, lösbar wäre das schon, wenn man die Gespräche mit den Sponsoren so führt. Aber du brauchst halt auch das Personal dazu. Und solange wie Frauen, also wenn der Mann noch kegelt und der kegelt sonnabends, die Frau sonntags, die Kinder müssen irgendwie untergebracht werden. Wenn die ein gewisses Alter haben, geht das. Mhm. Aber es gibt ja welche, die, wenn ich zum Beispiel so einen Christian Wilke sehe, der hat drei kleine Kinder. Ja. Also das ist für den Aufwand, ja. Und für die Frau und alle haben da mit zu tun. Und wir haben das bei uns genauso. Mhm. Ja? Und das wird schwierig. Das ist schwierig. Ja? Mhm. Du musst natürlich aber auch das entsprechende Personal haben. Und du musst hier die Spiele durchziehen. Du musst die Schiedsrichter haben. Du musst jemanden an den PC haben. Du musst die Wartung und Pflege. Das ist ein System, das ist nicht so ohne. Ja? Mhm. Und das Bamberger Modell, ich sage jetzt Bamberg, ist nach wie vor also beeindruckend, was die auch über die ganzen Jahre gelehrt haben, gerade im Frauenbereich und im Männerbereich, als wir denn praktisch das System übernommen haben. Aber es ist Respekt und ich habe mit Knut Wagner immer einen respektvollen Umgang gehabt. Also muss man echt so sagen. Und auch wenn wir uns bei Wettbewerben, ob das Champions League oder sowas, da haben wir schon mal uns zurückgezogen alleine und haben darüber philosophiert, was richtig und was falsch ist. Oder aus Sicht von ihm und aus meiner Sicht. Aber wir haben uns respektiert.
Sport im Osten, Doku, 16 Minuten, ZDF, Heute-Journal ist da. Zahlreiche Berichte im MDR, im regelmäßigen Programm. Sind die von allein gekommen oder musstest du Klinken putzen? Musstest du da investieren und über Kontakte das möglich machen?
Am Anfang musstest du investieren. Am Anfang musstest du denen erklären, hier ist erste Bundesliga, hier kommt heute der Champions League-Sieger Bamberg, das erste Spiel. Es war mein Wunsch damals, in der ersten Bundesliga aufgestiegen. Das erste Spiel muss hier in Bamberg kommen. Halle proppe voll, Fernsehen da. Und wir haben richtig eine gegen die Hose gekriegt, mit Hoffmann, mit Scholler, mit Futschka noch.
Auf der anderen Seite.
Auf der anderen Seite. Knut Wagner war hier, also. Aber es war herrlich. Und danach musstest du arbeiten. Du musstest Sponsoring erweitern, du musstest vieles, vieles machen. Und jetzt ist es so, was MDR angeht, da genügt tatsächlich ein Anruf. Wir haben heute das und das, seid ihr in der Lage zu kommen. Wir treffen uns auch. Ob das, wenn du Einladungen hast, zum Beispiel, wenn der Ministerpräsident einladet zum Sommertreff oder zum, da sind die vom MDR auch, oder wenn du Sportlerehrungen machst. Jetzt ist am Wochenende, morgen ist im Funkhaus in Magdeburg die Ehrung, wir sind nicht dabei, also wir sind nicht unter den ersten dreien. Das hat man mir schon mal mitgeteilt. Sonst waren wir immer da und auch dort triffst du die Leute. Der Funkhauschef, der Pressechef von Volksstimme oder von Mitteldeutschen Zeitung. Aber die wissen, wer wir sind. Mittlerweile weiß das die gesamte Politik in Sachsen-Anhalt. Und wenn du mal ein Problem hast, sind die da, die hören zu. Wir haben mit Lotto einen Partner, wir haben mit der Investitions- und Marketinggesellschaft einen Partner, also, oder damals mit der Staatskanzlei. Also das sind Vereinbarungen, die uns sehr helfen. Und wir aber auch für Sachsen-Anhalt und für Zerbst da sind.
Auch die Taz hat über euch geschrieben, es ist ein Artikel von 2018 und da steht zum Beispiel Jahresetat von 160.000 Euro drin. Ich vermute, der ist in den letzten Jahren auch extrem gestiegen und die Sponsoren hier auch zeigen ja, es geht um Geld, das ihr braucht, um den Spielbetrieb aufrechtzuerhalten.
Naja, die Zahl stimmt nicht. Weiß nicht, wie ich auf 160. Also du brauchst für den Spielbetrieb sicherlich 140.000 Euro, den brauchst du. Es kommt doch mal darauf an, wie schlimm oder wie weit ist die Champions League, ist der Weltpokal. Alles andere hält sich tatsächlich in Grenzen. Was exorbitant gestiegen ist, das sind die Energiekosten. Obwohl wir hier viel saniert und energetisch das geregelt haben, wir sparen tatsächlich 30% der Medien ein. Aber wir bezahlen das Doppelte an Energiekosten. Und das ist, und das sind ungefähr, was die Betriebskosten angeht, 20.000 Euro im Jahr. Das musst du erstmal von dem Etat erstmal wegnehmen. Der meinte bestimmt, oder wo, das ist unser Gesamtetat. Du kriegst auch mal Fördermittel für eine Sanierung oder sowas. Das ist dann natürlich mit drin. Für den Spielbetrieb ist sicherlich aufgrund dieser weiten Fahrten, so ein sechsstelliger Betrag nötig.
Kannst du verstehen, dass man in Kegel Deutschland das hinterfragt, wenn es heißt, dass es hier nur Fahrtgeld für die Spieler gibt?
Verstehe ich, aber es ist so. Weil wir sind ein umsatzsteuerpflichtiger Verein. Aufgrund der hohen Sponsoring-Einnahmen bist du als Verein verpflichtet, ab einer gewissen Summe, ich glaube 45.000 Euro, Umsatzsteuer zu zahlen. Also alles, was wir bekommen im Werbebereich, gehen 19% weg. Wir dürfen im Gegenzug dazu Vorsteuer ziehen, also was Rechnungen kommt, ob das jetzt Energiekosten sind hier. Wir müssen jedes Jahr eine Steuererklärung abgeben. Unsere Buchhaltung wird von einem Steuerbüro gemacht. Und das ist alles normal.
Ja.
Also mehr kann man und werde ich dazu auch nicht sagen. Aber
ja, alles, gut.
Alles was diese Kolportiererei hier und vergiss es.
Ich spreche aus eigener Meinung, dass ich es verstehen würde, wenn es da mehr gibt. Aber ich merke, dass das Thema, und das hast du ja an vielen Stellen auch immer wieder wiederholt, dass es so ist, wie es ist. In der Taz-Bericht standen die 160.000 drin. Die hast du gesagt, die sind nicht so. Aber was drin stand, ist, dass du einen Brief an Roman Abramowitsch geschrieben hast. Stimmt denn das?
Ja.
Also damals vielleicht noch zu dem Zeitpunkt Eigentümer vom FC Chelsea und Oligarch aus Russland.
Richtig.
Erzähl bitte mal von diesem
Brief. Also es ist so, wir haben damals von einem einzigen, in Anführungsstrichen, Großsponsor gelebt. Viele kleine, aber es war mir immer schon klar, wenn da mal was zum Husten gibt, dann ist es problemvoll.
Ja.
Und ich habe eine Unmasse, also nicht nur an Roman Abramowitsch. Roman Abramowitsch war Russe und der Präsident von Chelsea. Und die haben ja mit Geld auch nur so rumgeschossen. Und wir haben hier Katharina die Große. Und Katharina die Große war eine Fürstentochter aus Zerbst, die 1744 nach Russland gereist ist und wurde Zarin. Und da habe ich doch einfach gedacht, jetzt schreibst du den Roman Abramowitsch mal einen Brief und ladest ihn nach Zerbst ein. So war das. Ich habe nicht geschrieben, ich brauche Geld oder Blödsinn. Ich habe gesagt, komm mal her, guck dich ja das mal an. Hier haben wir Katharina und die Russen stehen auf Katharina. Mhm. Das ist, also jeder Russe auf dem Roten Platz, wenn du kommst, die sagen dir so, ja, wo Zerbst liegt. Zerbst, das ist wirklich so. Mhm. Aber das hat mit Katharina was zu tun. Aber das hat ja auch Frau Slomka am ZDF so anmoderiert und das war eine Wahnsinnsanmoderation, muss ich dazu sagen. Aber das ich habe geschrieben und habe nie erwartet, dass der Eugen Inner antwortet. Aber er hat ja antwortet. Es dauerte in der Tat, ich glaube 3 Monate oder 4 Monate hat er geantwortet, dass er leider die Einladung nicht annehmen konnte, weil er andere Projekte verfolgt. Kurz und bindig.
War immerhin eine Antwort.
War eine Antwort. Und es gab viele, wirklich viele. Ich hatte also viele Unternehmungen angeschrieben. Wir haben, ja, und ich möchte da nicht so weit aussehen, aber du hast immer die gleiche Antwort gekriegt. Es war die gleiche Antwort. Ich habe oben den Mateschitz angeschrieben. RB, also Red Bull. Da war die Antwort, Mensch, also wir verfolgen das Kehl nicht so, aber wenn ihr aus dem Weltraum springt, da ist der Baumgartner, ist der aus dem Weltraum gesprungen. Ja, sowas, für sowas sind wir so haben.
Ja.
Na gut, siehst du, was in München passiert ist, was der die Eishockey, also, oder Formel 1, ja, aber sie antworten. Mhm. Und damit war es das auch.
Aber den Mut zu haben, zu schreiben, sich damit zu beschäftigen, ist ja etwas, was dich von anderen abhebt. Ich käme, glaube ich, im Kegel niemand auf die Überlegung oder auf den Gedanken, jemanden Großes zu schreiben. Ein großer Teil, nur wenige so rum, hätten vielleicht auch die Ambition oder würde das rechtfertigen, das zu tun. Und ich glaube, du hast da wahrscheinlich jetzt keine Briefe geschrieben, aber das Ergebnis mit den Sponsoren hier hinter uns zeigt ja, dass also, der Großteil dann ja trotzdem funktioniert hat. Und man kann ja mal Großes probieren, groß denken. Damals hätte auch niemand gedacht, dass ihr 19 Mal Deutscher Meister werdet, als ihr angefangen habt.
Wenn du diesen, ich sage mal, diesen Wipprom siehst, wo von Anfang an die Pokale deponiert wurden, wenn du den Anbau siehst, wo die Geschichte dokumentiert ist, wenn ich mit jemandem rede oder reden möchte, dann lade ich den hier ein, hierher ein. Mhm. Hier wird geguckt. Und da drinnen wird gesprochen. Und ich kann mich eigentlich nicht erinnern, dass wer hier den Weg hierher gemacht hat und sich das angeguckt hat und da drinnen mit mir gesprochen hat, dass der Nein gesagt hat. Mhm. So, und das ist meine Philosophie. Da kannst du 100, wir hatten mal beim DKBC einen Staffeltag, wo wir hinterher noch über Marketing geredet haben. Das hat Harald Seitz noch initiiert, wo eine Universität, ich weiß nicht, ob das Nürnberg oder wo die herkamen. Und das Schlimme war, von den 40 Teilnehmern waren 30 weg, mhm. wo man die Wertigkeit von Kegeln, also hingestellt, ich sage, also warum machen wir das? Das hat ja den Verband Geld gekostet. Ja. Und ich bin extra da geblieben, das war für mich zwar nichts Neues, aber es hat mich schon gewundert, dass die da nicht zugehört haben, weil sie vielleicht nach Hause wollten oder von Erfurt damals. Ja.
Gespräche mit Sponsoren führst du hier, Spielergespräche sind, denke ich, in erster Linie auch Timos Aufgabe. Welchen Spieler hättest du gerne mal im rot-weißen Trikot gesehen, oder?
Also, die Frage kann ich dir jetzt nicht beantworten. Also, ich sag mal, die Spieler müssen zur Mannschaft passen, die müssen eine Vision mitbringen, die müssen hungrig sein. Das ist ja eigentlich der Hauptgrund, dass man einen Titel will. Ja? Die kommen ja nicht irgendwo her und haben alle schon gewonnen. Das sind Leute, die erstmal sich ihre Meriten verdienen wollen. Also es gibt tatsächlich welche, die hierher passen könnten, die du aber mit Sicherheit nicht finanzieren kannst, weil sie denn finanziert werden wollen. Mhm. Also ein Savako beispielsweise, der Mann hat ja damals in Podbrezova, jetzt in Neumarkt vieles erlebt und der weiß, von was er redet, aber er weiß auf jeden Fall, dass er hier nicht kegeln kann. Finanztechnisch geht das nicht.
Das ist wohl wahr. Wir kommen langsam zum Ende, aber eine Sache, auf die möchte ich noch kommen, weil sie sehr persönlich mit dir zusammenhängt und weil es auch am Ende dein Wirken hier zusammenfasst. In der Taz war dir der FC Bayern des Kegels, dieser Vergleich wirft aufgezogen. Dann wärst du der Uli Hoeneß des Kegelns. Du schnaufst, wie geht es mit euren Bezeichnungen um?
Also man muss ja mal wissen, die Medien, also sprich jetzt in dem Falle die Taz oder der Moderator, der den Bericht macht. Er braucht ja eine Story. Übrigens, Uli Hoeneß habe ich aufgrund der Deutschen Meisterschaft in München mal kontaktiert.
Schön.
Wirklich.
Ja,
ich war, ich bin jetzt
hast
in München.
Hast du einen Fax geschrieben?
Nö, einen Brief. Und
ein Brief.
Ich hatte auch nach einem Tag einen Anruf. Also das war
die unbekannte Nummer.
Das war die unbekannte Nummer. Aber nochmal, da war ich in München. 3 Tage sind Deutschmeisterschaften. Ich sage, Mensch, lass uns doch mal eine halbe Stunde reden. Ja. Genau so.
Ja.
Ich, so alt wie du, oder du erfolgreich, ich erfolgreich. So habe ich das geschrieben. Gut, nochmal, was war die Frage jetzt?
Wie du mit solchen Bezeichnungen umgehst. Ja. Aber ich finde die Story mit Uni Hoeneß auch spannend.
Ja, die brauchen ja einen Bezug. Und wenn die 6 Stunden, 4 Stunden oder Film und am Ende auf 2 8,5 Minuten das zusammen machen. Da brauchen die einen Stoff. Ja? Und ich verstehe das. Das passt mir nicht immer, aber es schmeichelt einem doch schon. Also muss man.
Habt ihr euch getroffen ohne Hörnis?
Nein.
Okay,
nein.
Okay. Aber ich, dieser ominöse Anruf habe ich jetzt an vielen Stellen. Ich habe auch kürzlich einen Podcast mit ihm gehört. Du hast ihm auch was voraus. Das ist nämlich das Bundesverdienstkreuz. Er hat, glaube ich, nur vom Land Auszeichnung bekommen und musste dir auch im Zuge seiner Steuer oder wollte dir ja noch zurückgeben. Auch in der Sport im Osten-Doku sehr emotional von dir beschrieben. Dachtest erst, die wollen euch zum Champions League-Titel kandidieren. Ja. Aber nimm uns mal mit in den Moment, als du dann dieses Verdienstkreuz auch bekommen hast.
Das kann man nicht beschreiben. Wir waren in Pod Brasova tatsächlich Champions League. Wir gewinnen um 19 Uhr, war die Siegerehrung. Sonntag. Und ich komme nach Hause und meine Frau sagt, da liegt ein Brief. Ich sage, Staatskanzlei, ich sage, ist wirklich, wir kennen die heute schon, also das war Montag, bin Montag nach Hause, also wir können die heute schon gratulieren, da war doch gestern Abend erst. Dann habe ich das dreimal gelesen. Und die Verleihung war ja dann in der Staatskanzlei in Magdeburg, es war die letzte Amtshandlung von Gauck, in Anführungsstrichen. Und ich sage, ich habe das auch dort gesagt, dass ich das als Gemeinschaft sehe, nicht für mich, sondern für den Verein. Man, die Wertschätzung ist enorm und man freut sich, wirklich, man freut sich darüber. Auch ich habe mal in einer Landesvertretung in Berlin, haben wir mal Angela Merkel getroffen, weil wir uns das auch präsentieren. Das machen viele nicht. Die Spieler, ob das der Weber oder der Schneider waren, die haben Urlaub genommen. Wir sind dahin gefahren, haben uns dort präsentiert und auf einmal kommt die Bundeskanzlerin da an. Und ich erkläre dir drei Minuten, wer wir sind.
Ja.
Ja. So, aber das sind Sachen, die kann ja niemand wegnehmen. Und sowas, das ist eine Erinnerung, die bleibt. Ich habe das da ins Bibraum gehängt. Und ich sage, ja, es ist eine Dankbarkeit. Und ich habe auch hier mich bedankt bei allen. Haben wir hier eine Feier gemacht. Und ich habe das allen Sponsoren genauso gesagt, dass sie das sind. Sie sind das. Das ist der Erfolg, nicht ich.
Aber du bist das Gesicht des Erfolgs. Auch wenn du immer auf das Team verweist, glaube ich, dass Kegel Deutschland Respekt vor dem, was du hier geleistet hast, hat. Alfred Gislason war kürzlich auch in diesem Raum. Die Story würde mich noch interessieren. Weil weiß der, dass er herkommen muss? Der kam nach dem Pokalspiel Dessauer HSV gegen Magdeburger SC bei dir vorbei. Wusste der, dass du herkommst?
Nee, okay. Das war anders. Ich war zum Handball eingeladen, Dessauer HSV gegen SC Magdeburg. Und der Lutz Brünning vom Brünning Maschinenbau ist mit ihm befreundet. Und der Brünning ist auch ein guter Sponsor von Dessauer HV. Und wir haben uns, als das Spiel feststand, Magdeburg gegen Dessau, da hat er gesagt, wir treffen uns alle hier und wir feiern das Spiel und wir feiern das auch mit Alfred Gislason. Ich sage, du, Alfred Gislason. Ja, so war das. Und tatsächlich, Alfred Gislason tauchte, genau 19 Uhr, tauchte Alfred Gislason in der Halle auf. Wir saßen, also er saß vor mir. Also. Und dann hast du in der Pause und zum Schluss hat uns der Mann vorgestellt. Alfred, weißt du, wer der ist? Alfred wohnt hier, 30 Kilometer in Bentgremen, hat Alfred ein Haus. Und da sage ich, was mache ich denn jetzt? Also entweder fahre ich mit meinen Leuten nach Hause, die mich mit hingenommen haben, oder ich frage jetzt mal Alfred Gislason, ob er mich mitnimmt. Dann haben wir noch Fotos gemacht und wie das halt so ist. Also, Herr Gislason, würden Sie mich mit nach Zerbst nehmen? Na klar, sagt er. Naja. Und dann hat der wieder erklärt, wer ich bin. Das hat er erstmal noch nicht so richtig verstehen wollen. Und als wir dann ins Auto eingestiegen sind, dann sagt er, Also ich bin Alfred und ich bin Lothar. Ich sage, Alfred, jetzt machen wir mal Folgendes. Wir fahren jetzt nach Zerbst und wir fahren tatsächlich an der Kegelbahn vorbei. Möchtest du die Kegelbahn mal sehen? Oh, dachte ich, habe jetzt so viel zu tun, dass ich eigentlich nach Hause will. Ich sage, Alfred, ich kann dir sagen, du verpasst was. Naja, dann sind wir ein paar Kilometer gefahren und in Zerbst sagte Lothar, wo muss ich abbiegen? Sind wir hier rein, im VIP-Raum? Nee, sagt er. Was ist das? Dann habe ich die Halle angemacht. Nee. Dann habe ich ihn vor dem Schild hingestellt, sage ich, jetzt müssen wir mal noch ein Foto machen, damit Lutz Brünning weiß, dass du auch hier warst. Und da sage ich einfach, wenn es dir mal wieder richtig schlecht geht, wenn deine Jungs, oder der hat ja auch letztens mal so eine rassistische Anfeindung gehabt, ja, so eine, wo sind, als Nicht-Deutscher, mhm, Nationaltrainer und so. Mhm. Und sage ich, kommst du her, trink mal eine Tasse Kaffee und ein Stückchen Kuchen und du bist hier immer gern gesehen, sagt er. Lothar, das machen wir. Aber jetzt muss ich erstmal zur WM. Also die sind ja jetzt im Januar, machen, mhm, die WM. Ne? Aber das war nett und schön und hat ja auch viele begeistert. Aber er ist ein Mensch wie jeder andere. Vielleicht noch normaler wie manch anderer. Ja? Auf jeden Fall wohnt er hier um der Ecke.
Eine sehr schöne Geschichte. Und man sieht in deinem Gesicht, dass die schönen Seiten deines Sports sind. Du hast ihm die rote Kegelbahn gezeigt. Was hat er gesagt?
Wahnsinn. Ich sag, jetzt machst du mal noch einen Wurf.
Und was hat er getroffen?
Nee. Also. Ich mache nichts. Ich mache nur was kaputt, hat er gesagt. Der hat Hände wie Kuchenschieber, ja. Also, das ist ein Handballer gewesen. Ja,
gut. Kann man Ballgröße,
ja,
Kugelgröße.
Ja, hat er alles verstanden. Er hatte Kugel mal.
Ja, schwer.
Ja, aber es war. Ich hätte es auch festgehalten. Also,
Es kommt noch.
Also, es war eine schöne Begegnung, muss ich sagen.
Wir sitzen auf deinem Lebenswerk, das sich seit deinem 13. Lebensjahr nicht mehr losgelassen hat. Wie lange, also, wird Lothar Müller hier noch sitzen als Präsident?
Ich habe bei der letzten Vorstandssitzung gesagt, ich möchte gerne ja nicht aufhören. Weil ich nicht mehr kann. Aber das ist schwierig.
Es ist ein großer Teil deines Lebens. Ich bin aber überzeugt, dass, wenn es wo funktioniert, dann hier, dass man dein Lebenswerk auch fortführt. Das, weil du die Basis dafür in den letzten Jahren gelegt hast.
Das ist, die Basis ist da und die Kontakte sind da und es muss fortgeführt werden. Das ist das, was ich will. Das ist im Verband so und das ist hier so. Und aber ich brauche noch ein bisschen Leben. Gut.
Mit diesem Abschluss habe ich nicht gerechnet. Ich möchte nochmal zusammenfassen, dass es für mich auch ein sehr großes Anliegen war, mit dir persönlich jetzt zu sprechen. Wir haben, glaube ich, maßlos überzogen. Ich bin aber sehr froh, dass wir sprechen konnten, dass du uns alles das erzählt hast, dass du uns mitgenommen hast auf deine lange Karriere und vor allem diese Geschichten, diese Anekdoten. Alfred Gislason, Handball-Nationaltrainer, hätte man nie möglich gehalten, dass der mal mit dem Kegeln in Kontakt kommt. Du kannst stolz auf das sein. Das sage ich jetzt ganz persönlich, nicht irgendwie aus irgendwelchen Floskeln raus. Ich bedanke mich recht herzlich, dass du uns heute in dich reinblicken lassen hast, dass du uns das alles erzählt hast und vor allem auch, egal ob jetzt in der Zeit in der Bundesliga, Zerbst mal die waren, die auch Spieler wo weggenommen haben oder eben mit dem Geld scheffeln konnten, was andere nicht konnten. Zerbst hat auch den Kegelsport vorangebracht und du hast da einen großen Beitrag geleistet. Vielen, vielen Dank für alles und vor allem für diese Stunden hier auf deiner Kegelbahn.
Dankeschön.
Kurz nach dem Ende des Gesprächs hat Lothar noch zwei Sätze gesagt, die das Ganze noch ein bisschen einordnen. Er meinte, er würde gerne aufhören. Er wisse aber, dass es so vermutlich nicht funktionieren könne, denn jeder hätte Angst, das fortzuführen. Die Zukunft wird zeigen, welche Lösung sie in Zerbst finden und vor allem, wie die Rot-Weißen, aber auch der DKPC ohne Lothar Müller funktionieren können. Ein Nachtrag noch von mir. Die Kegelbahn, über die wir gerätselt haben, Mark Ranstedt war es nicht, sondern Oberramstadt. Und da waren Ergebnisse über 6.000, 6.400, fast schon Standard. 1.100 auf 200 Wurf waren dort keine Seltenheit. Danke nochmal an Lothar Müller für das tolle Gespräch, euch fürs Zuhören und fürs Zuschauen. Wir sehen und hören uns. Euer Sebastian.
Neuner in Serie. Der erste Kegel-Podcast mit Sebastian Ruska.